Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Respect to the man in the ice cream van.
Over and out. Singt Scooter eigentlich an der Stelle, aber wir fangen erst an. Hallo Jens.
Wir fangen erst an mit Podcast. Ich glaube, es ist Folge 132. Nach Kaiser kommt Scooter, kommt Hans-Peter.
Genau, Roland Kaiser, Hans-Peter und Samstag dann Tino, aber das ist noch ein anderes Thema.
Genau, dein Lieblings-DJ legt ja dann am Samstag auf. Wir haben das Stadtfest.
Werbung.
Und Stichwort Stadtfest. Von Freitag bis Sonntag lockt das Dresdner Stadtfest Canaletto wieder hunderttausende Besucher an. Freut euch auf ein vielfältiges Programm mit vielen Bühnen, Aktionen an verschiedenen Locations, kulinarische Highlights und spektakuläre Schaustellergeschäfte. Ein Erlebnis natürlich für Jung und Alt. Gemeinsam mit Radeberger Pilsner könnt ihr ein unvergessliches Wochenende in Dresden, also in Elbflorenz, genießen. Prost und bis zum Stadtfest 2025. Wir sehen uns. So, ich habe ja das nicht ohne Grund gesagt mit Respect to the man in the ice cream van. Wie war's denn? Also du hast, glaube ich, kein Van, sondern du hast aus dem Trog, ich war ja kurz mal da, am Samstag ausgegeben. Die meistgestellteste Frage, mein lieber Tino, war, wo ist denn Pistazie?
Ja, Jens. Ja, die meistgestellte. Doch, das stimmt, weil es wurden wenige Fragen gestellt. Es wurde viel mehr Eis gekauft. Genau, und bevor wir aufs nächste Wochenende schauen, lass uns mal zurückblicken. Eisverkauf für die gute Sache. Dixie Donner Stiftung, meine Wetteinlösung. Weil Robin Meissner eben vergangene Saison nur 5 statt der von mir prognostizierten 13 Tore erzielt hat. Ich glaube, das fanden jetzt im Nachgang viele auch gut, dass ich so daneben lag, weil es gab eben Eis in der Torwirtschaft. Die Schlange war lang, ich hatte 5 Sorten zur Wahl und ja, es fehlte Pistazie. Und du hast es ja gehört, du warst ja ein Viertelstündchen auch mit da. Ich habe dann immer gesagt, du hast schon aufgegessen, weil das wussten natürlich alle, dass du der Pistazienliebhaber bist.
Das stimmt und ich fand, es war wirklich ein großartiges Happening. Ich giggel dich ja manchmal, aber du hast das toll gemacht. Du bist mittlerweile, ich sag mal, der Eisverkäufer in der Junior-Version, oder? Also du hast schnell den Job adaptiert.
Also ich würde sagen, in der Stunde habe ich das erste Lehrjahr sozusagen absolviert und könnte jetzt ins zweite gehen. Und in der Tat, das hat mir großen Spaß gemacht. War eine tolle Aktion. Die Leute, wie gesagt, waren echt gut drauf. Torwirtschaft hat das super vorbereitet. Radeberger hat ja noch für jeden Eiskäufer einen Biergutschein draufgelegt. Das hat die Sache rund gemacht. Und wir hatten nette Gespräche. Wir haben ein paar Fotos geschossen. Und ich kann dir auch sagen, es gab ja nun kein Pistazie, was die Lieblingssorte zumindest in der Stunde war.
Na, was war's denn?
Mango. Und oft in Verbindung mit Schoko. Und das war dann für die Stunde das Dynamo-Eis. Schwarz-Gelb.
Der wichtigste Tipp war doch das mit dem Wasser, oder?
Ganz genau. Du hast ja gesagt, erstes Lehrjahr, oder ich habe es gesagt, es war mein erstes Lehrjahr und ich musste nach dem ersten Eis, das ich verkauft habe, schon bitteres Lehrgeld zahlen, als ich nämlich, glaube ich, der erste nahm Mango, kam der zweite, der nahm auch Mango und wollte aber 2 Kugeln. Da habe ich also die erste Kugel Mango drauf gemacht und bin mit dem Eis, oh Gott, da fehlt mir noch das Fachwort, ich muss ins zweite Lehrjahr eindeutig, also mit dem Kugelmacher, Eiskugelmacher, bin ich also wieder rein, ohne vorher zu wässern. Und da hat mir der zweite Eiskäufer gesagt, Junge, du musst nach jeder Kugel das Ding wässern, sonst kommt die Kugel nie raus. Und genau so war es. Und da war ich dem Mann im gelben Shirt sehr, sehr dankbar, weil danach flutschte es umso besser.
Der Eisschöpfkelle sozusagen.
Ich weiß nicht, ja. Kratzer kann man ja auch nie sagen. Es war die Schöpfkelle. Nee, Schöpfkelle war es ja nur auch nicht. Der Kugelmacher.
Der Kugelmacher, okay. Tino. Und mit deinen profunden Vorhersagen geht's ja weiter. Wenn ich jetzt mal vorhersage, dass du zum Beispiel gesagt hast, dass Andi Hoti nach Dresden sicher wechselt, da bin ich am Samstag nicht mehr ganz so überzeugt, um es dir mal so zu sagen. Was ist denn mit der Vorhersage?
Bin ich jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin ja jetzt eher Tatsache demütig geworden, demütig durch Misserfolg. Also wenn man mit so viel Prognosen daneben liegt. Ich könnte natürlich mir auch einen Namen machen als der Prognosen-Danebenlieger. Man braucht ja Alleinstellungsmerkmale. Und irgendwann, wenn klar wäre, wenn Meier sagt A, dann wird es auf jeden Fall B. Das ist ja auch was. Zurück zu Andi Hoti. Ich bin geneigt, dir recht zu geben. Und doch sehe ich eine Restchance.
Ach, du willst uns jetzt nicht schon wieder Hoffnung machen. Und heute, Tino, heute bitte keine Prognosen. Aber du kannst dich ja teilweise fahren lassen. Teilweise, sage ich. Was hat er gesagt? Am 12., am 14. und am 20. August kommen frische Neuzugänge. Und siehe da, am 11. August ist einer gekommen, Wir haben gesagt, ein Stürmer muss noch her. Der ist nun lange gehandelt worden, oder? Also der Name hat uns jetzt nicht so in Überraschung versetzt wie vielleicht manch anderer Name. Vincent Vermey, der sich für Dynamo Dresden und nicht für Rot-Weiß Essen entschieden hat, ist der neue Stürmer. Also können wir da einen Haken dahinter machen.
Haken dran, Verpflichtungsdatum 11.8., erstes Training 12.8. Ich weiß jetzt gar nicht, als du mich damals vor 4-6 Wochen gefragt hast, ob ich vom ersten Training sprach oder vom... Ist egal, ich bin jetzt Team Demut, mache so einen inneren Haken auch dran und hoffe, viele Grüße an Thomas Brendel, der 14. ist ja nun auch bald, vielleicht geht ja die Woche noch was. Vielleicht aber habe ich mich auch nur unklar ausgedrückt und meinte Transferaktivitäten am 12., 14. und 20. Und am 14. wird jetzt der Abgang von Dmytro Bodanov bekannt gegeben. Könnte ja sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Vincent Vermey ist eine gute Verstärkung. Wobei ich auch gleich wieder kritische Stimmen gehört habe. Warum braucht Dynamo drei Kanten? Was macht man denn mit drei Kanten, wenn wir doch nur mit einem Stürmer spielen? Heißt das, der Ferner fängt jetzt an, dann kommt Vermey. Was wird denn dann mit Kutschke? Sitzt der dann etwa auch auf der Tribüne, so wie es Robin Meisner jetzt ergangen ist? Also man sieht, Dynamoland kann man es auch schwer recht machen. Neuzugang ist da, kritische Stimmen bleiben. Warten wir mal weiter ab.
Ist ein bisschen wie mit mir, oder? Du hast manchmal mit dem Dynamoland so ein bisschen wie mit mir. Also mit mir kann man es auch nicht immer recht machen. Da gibst du schon mal 5 Pötter Eis aus und dann bin ich trotzdem nicht zufrieden, weil eben keine Pistazie dabei ist. Ja, ich bin ja bei dir. Man kann es dann keinem recht machen. Und zwar klar, ein Stürmer muss noch kommen. Vermey ist jetzt die ganze Zeit gehandelt worden. Klar haben einige gesagt, du bräuchtest vielleicht so einen spielerischen Stürmer neben der Ferner. Der ist es jetzt nicht geworden. Jetzt würde ich erstmal sagen, lasst ihn erstmal machen. Lasst die Jungs erstmal vorne in den Pflichtspielen auftreten. Lasst gucken, wie da die Präferenzen dann sind, auch von Thomas Stamm, der ihn ja jetzt auch kennt. Und da geben wir den Ganzen jetzt auch mal, ich sag mal, bis Ende September, Anfang Oktober Zeit. Und dann können wir das Ganze schon ein bisschen besser einordnen.
Das sehe ich exakt genauso wie du. Insofern, ich glaube, mit dem Transfer eines Vermey kann und muss Dynamo Land zufrieden sein. Man muss sich einfach auch bewusst machen, wer man ist, nämlich ein Zweitliga-Aufsteiger, der die letzten 8 bis 10 Jahre eher zur Fahrstuhlmannschaft zur dritten Liga mutierte. Insofern, die Fußballwelt dreht sich auch weiter und da haben andere Vereine aufgeholt. Und da geht es mal nicht nur ums Geld und nicht nur um Zuschauer, auch Infrastruktur haben andere inzwischen zu bieten. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, Vermey ist ein richtig guter Transfer. Inwieweit er jetzt einschlägt oder nicht und ob er nur die Trainingsqualität hebt und da Ferner dafür weiter von Anfang an spielt und jedes Spiel knipst, ist ja am Ende auch egal. Wir müssen, glaube ich, auch wegkommen davon, dass nur der ein guter Profi ist, der in den 90 Minuten abliefert. Ich glaube, zu einem guten Fußballprofi gehört viel, viel mehr. Und so das Stichwort Trainingsqualität, ich glaube, das wird manchmal auch fast zu wenig beachtet. Wir messen manchmal nur an Äußerlichkeiten.
Dann wollen wir den Neuzugang mal zu Wort kommen lassen. Vincent Vermey, wir haben mit ihm nach seinem ersten Training in Dresden gesprochen. Mal hören, was er gesagt hat. Vincent, du hast die Sonne sozusagen mitgebracht. Willkommen in Dresden. Du musst dich bei der Mannschaft gar nicht groß vorstellen, weil ich glaube, du kennst ja mehr als die Hälfte der Mannschaft, oder? Trainer kennst du und Duffy kennst du, viele kennst du aus Freiburger Zeiten. Also, die werden alle gesagt haben, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Ja, freue mich auch, dass es geklappt hat und dass ich jetzt hier bin. Ja, wie du sagst, ich kenne schon viele Gesichter. Ich habe mit, ich glaube, 4 oder 5 Spieler zusammengespielt und habe natürlich auch gegen viele gespielt. Also von daher sind viele mir schon bekannt, ja. Also das war, muss ich auch sagen, leicht reinkommen heute, gut reingekommen. Ich glaube, die Mannschaft ist eh, was ich so gehört habe, auch von der Trainer, von Thomas Brendel und alle, die haben alle gesagt, die Mannschaft ist eh eine Mannschaft, wo du gut und einfach reinkommst. Und von daher hat das heute gut geklappt.
Wie waren so die letzten Stunden? Wie bist du in Dresden angekommen?
Ja, gut, lange Reise.
Kein Flieger, sondern?
Nein, Auto. Weil dann, also man konnte auch fliegen natürlich, aber mit dem Auto, dann bin ich natürlich hier auch, wie sag mal, mobil. Also kann ich schneller hin und her fahren. Ich muss natürlich auch hier, Dresden ist vielleicht nicht so groß, also so richtig groß, aber trotzdem mit Häuser, Wohnungen jetzt anschauen, ich glaube, das war einfacher, deswegen bin ich mit meiner Frau vorgestern, muss ich gut sagen, ja, Sonntag bin ich hier hingereist. Ja, das war schon ein Stück, so glaube ich 600 Kilometer. Und Und ja, gestern dann den ganzen Tag Medizincheck und alles gehabt und heute erste Trainingseinheiten.
Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Doch, man liest ja immer mal ein bisschen. Die Gerüchteküche waberte jetzt schon eine ganze Weile. Es gab auch immer, habe ich gelesen, Rot-Weiß Essen. Was hat denn den Ausschlag gegeben für Dynamo? Die Liga, dass du die Liga nicht wechseln musst, der Trainer Thomas Stamm, die schöne Stadt, dass du viele Teamkollegen kennst.
Ja, du hast schon ganz viel gesagt. Also das sind alle Gründe, warum mein Gefühl auch so gut war oder so gut ist bei Dresden. Und ich glaube, es gab eigentlich nur positive Punkte, außer dass es weit weg von zu Hause ist. Also mein Zuhause ist dann zwar Holland. Das ist natürlich für mich, war das die letzten Jahre überragend mit Düsseldorf, wo meine Familie, meine Schwiegerfamilie ganz oft bei uns war, übernachtet hat. Wir sind auch manchmal natürlich Freitag mal kurz Holland reingegangen, haben da auch einkaufen getan. Also das hat sich natürlich wieder für uns gut angefühlt. Ich war schon ein paar Jahre auch in Freiburg, also ich kenne das, diese Distanz. Es war was anderes, aber kann auch schön sein, weil ich habe auch eine super Zeit in Freiburg gehabt. Aber wenn ich was sagen kann, das war das negative Punkt, wo wir gedacht haben, ja, passt das jetzt in diese Phase von meiner Karriere? Wollen wir diesen Schritt noch machen, weiter weg von zu Hause? Und am Endeffekt hat es zu gut angefühlt, dass ich kein Nein sagen konnte. Also wieder rausgekommen sind mit Dresden.
Welche Rolle hat denn Thomas Stamm gespielt? Ich kann mir schon vorstellen, aus alten Freiburger Zeiten keine unwichtige.
Nein, das war auch ein guter Grund, ja klar. Ich glaube, jeder weiß das. Ich glaube, da ist wahrscheinlich auch viel über gesprochen. Ich lese also wirklich war gar nicht so viel online, aber ich habe das natürlich auch mitbekommen, dass Jungs da in Düsseldorf schon mal ein paar Mal Sprüche gemacht haben zu mir. So gehst du wieder zu deinem alten Trainer, weil du so gut mit ihm bist und bladibladibla. Ja, es ist auch, ja klar, also ich hatte einen guten Draht mit ihm. Ich habe das noch immer danach auch gehabt. Wir sind immer in Kontakt geblieben und ich glaube, das habe ich bisher auch mit wenig Trainer gehabt. Ich glaube, der hat für mich eine spezielle Rolle gespielt, auch in die Phase, wo wir in Freiburg waren, wo ich einen guten Schwung wieder bekommen habe im Fußball, dass ich auch den Sprung Richtung Bundesliga machen wollte und der mich immer unterstützt hat. Also von daher hat das gut zusammengepasst und hoffe ich natürlich, dass es in diesen Jahren wieder gut zusammenpassen wird.
Das hoffen wir auch. Punktetechnisch musst du dich leider nicht umstellen. Genauso viele wie die Fortuna. Aber dein Ruf eilt dir natürlich voraus. Dein Ruf, ein guter Teamspieler zu sein, das sagen wirklich alle. Und dein Ruf, also aus der Vorvorsaison und aus den Freiburger Zeiten, viele Tore zu knipsen.
Ja, ich glaube, für mich ist das eine Kombination zwischen beiden. Ich glaube, ich bin nicht der typische Stürmer, der alles alleine macht und jeder Ball mal selber auf Tor schießen will. Aber klar, als Stürmer musst du leben von deinen Toren. Das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht. Ich weiß, dass ich das auch hier machen kann. Aber für mich ist das Wichtigste erst, dass ich hier immer gut ankomme, dass ich mich gut in der Mannschaft rein spiele quasi. Also auf dem Platz und neben dem Platz von ihm auch. Und dann werden wir schauen, was für eine Rolle ich direkt spielen kann. Aber ja, wie du sagst, also Teamspieler, das bin ich immer gewesen, das werde ich jetzt auch hier bleiben und deswegen ist es für mich erst wichtig, dass wir diese ersten Punkte, glaube ich, mal einsammeln.
So, Tino, dann würde ich jetzt sagen, jetzt gehen wir rein in unsere Runde, denn wir sind ja zu Gast gewesen an der Trainingsakademie, Montagmorgen, sehr früh am Morgen, also 8.45 Uhr war Schulstart und der Mann, bei dem wir waren, der hätte gestern eigentlich auch Schulstart gehabt, wenn er seinen ursprünglichen Beruf weiter ausgeübt hätte.
Richtig, es war also praktisch der Montag der langen Kanten, Nachmittag Fermé und am Vormittag, wollen wir noch ein kleines Radiospiel machen? Nee, die Leute wissen es, ne? Marco Hartmann war und ist unser Gesprächspartner.
Das Interview.
Eigentlich müsste man jetzt singen zu der Tageszeit, wo wir aufnehmen. Der Kaffee ist fertig. Wer hat's gesungen?
Henry Valentino?
Nein. Peter Cornelius.
Oh, da war ich aber knapp, oder?
Erste Stunde in der Schule. Und Schule ist ein gutes Stichwort. Wenn er noch Lehrer wäre, dann würde ich jetzt in der ersten Stunde am Montagmorgen sagen, oh, erzählen Sie uns doch einfach mal, wie es war als Fußballer. Oder wie Sie das Spiel am Samstag erlebt haben. Komm, rücken Sie mal raus. Das wäre jetzt meine Umschiffung, damit wir nicht über Mathe reden müssen. Aber er ist weder Lehrer, sondern der Chef vom Nachwuchs von Dynamo Dresden. Freuen uns sehr. Marco Hartmann. Marco, man darf sagen, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Montagmorgen, jetzt machen wir aber trotzdem das, Tino, was jetzt in vielen Firmen sicherlich gang und gäbe ist.
Ja, Hefte raus.
Nee, man redet nochmal über den Fußball am Wochenende, klar, oder? Also das ist doch in fast allen Firmen, doch hier auch, oder? Auf der Geschäftsstelle.
Gelegentlich reden wir auch über Fußball hier bei den Dynamo Dresden.
Stelle ich mir so vor. Apropos, Schule geht ja wieder los. Wo warten der Weltreisende im Sommer im Urlaub?
Nordspanien.
Okay.
Sehr zu empfehlen. Leider zu wenig Zeit. Ja, wir sind nach Bilbao geflogen von Dresden mit Umsteigen. Das ging gut. Und dann haben wir uns einen Camper genommen und sind dort die Küste ein bisschen abgefahren durch die Berge. Man hat ja dort die Picos de Europa, also auch so 2.500 Meter hohe Berge, ein bisschen zum Wandern, ansonsten Meer. Hat mich sehr überrascht, wenig touristisch für Europa in der Sommerzeit. Der Atlantik war relativ warm, ich bin mir nicht sicher, ob das schon mit dem Klimawandel zusammenhängt. Überraschend warm war natürlich in dem Zusammenhang ganz gut, dass man nur die kurzen Neos anziehen brauchten. War richtig, richtig cool.
Ich habe neulich in einem Podcast gehört, dass Nordspanien auch so ein kleiner Geheimtipp wäre, auch weil du es jetzt gerade gesprochen hast, klimatisch, weil es dort noch eben nicht ganz so warm ist wie in Südspanien.
Genau, das war die Idee. Wir wollten nicht in den Mittelmeerraum, weil die Gefahr halt groß ist, dass man so 35 bis 40 Grad hat mit den Kids. Wir hatten 24 bis 28 schönes Wetter, zwar auch immer mal so bewölkt, das kommt schon immer mal rein, aber es war eigentlich perfekt für einen Sommerurlaub.
Man muss ja dazu sagen, nach deiner aktiven Karriere hast du dir sozusagen eine Auszeit genommen, warst auf Weltreise. Und es gibt Tatsache noch Zipfel, die du nicht gesehen hast. Also es ist noch ein bisschen was übrig
auf der Liste. Von jeder Reise werden es immer mehr. Das ist auch jetzt in Nordspanien. Wir waren jetzt 2 Wochen vor Ort und haben dann recht schnell entschieden, okay, wir machen jetzt nicht die ganz große Tour, die ganze Küste lang, sondern bleiben in den Ecken, wo wir waren, weil es schön war und müssen eh nochmal wiederkommen.
Wart ihr gleich wieder in der Reiseroutine drin?
Dauert immer 3-4 Tage. Also gerade einen neuen Camper zu beziehen, sich einzugrooven, wie wo was hingeräumt wird und wer was macht im Camper, bis das einigermaßen läuft. Hat wieder 3-4 Tage gedauert, bis man das Gefühl hat, okay, jetzt ist auch Urlaub und nicht Stress und Hektik.
Aber du hast ihn wieder lieb gewonnen, den Camper, ja? Also weil du zu dem in Neuseeland hattet ihr ja ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Den wolltet ihr ja fast schon adoptieren.
Genau. Diesmal haben wir einen etwas größeren genommen, so einen Grand California. Der war auch sehr, sehr praktikabel. Das Einzige war, das Bett ist 1,95 Meter. Ich bin 1,94 Meter. Das heißt, ich habe so lange diagonal geschlafen, bis beide Kinder irgendwann neben uns lagen. Dann wusste ich auch nicht, so angehockt, irgendwie Embryonalstellung, versucht zu pennen. Aber passt.
Ich könnte ja ein bisschen über das Reisen reden, aber...
Das ist launiger zumindest, als das, was wir am Wochenende gesehen haben,
der oder? Der harte Realität, Harti. Du hast ein Spiel gesehen gegen die Maggis. Warst du im Stadion?
Genau, ich war mit meinen Kids im Stadion. War natürlich erstmal jetzt so enttäuschend, glaube ich, nach dem Spiel in Fürth. Wieder ein Spiel, wo man irgendwo auf Augenhöhe agiert, aber trotzdem der Gegner effektiver ist, klarer ist in seinen Aktionen zum Tor hin. Und trotzdem muss ich sagen, was so das ganze Stimmung ringsrum angeht oder auch nach Abpfiff, die Stimmungslage ist trotzdem gut und die Jungs haben auch erstmal verdient, den Respekt zu bekommen, dass sie alles investiert haben und die letzte Viertelstunde auch auf ein Tor gespielt haben.
Stimmung ist ein gutes Thema. Vorm Spiel brachial. Also fand das auch stark mit diesen, war ja auch mal anders, mit diesen 10 Minuten Choreo schon 10 Minuten vorher und dann sinkt sich das ganze Stadion so gewissermaßen ein. Hatte auch das Gefühl, ja, vielleicht ist das mal auch ein guter Kick für später, muss ja nicht immer eine Choreo sein, dass man sich so einsinkt, dass auch die Mannschaft merkt, dort unten brodelt es, dass man vielleicht alles so 5-6 Minuten früher macht. Ich fand das stark. Also da hatte ich schon echt Gänsehaut und die Choreo outstanding.
Ja, überragend. Ich muss gestehen, ich stand im Stau auf der A4, weil ich den Abend zuvor bei der Staffeltagung in Leipzig war.
Ja.
Das heißt, ich bin zum Stadion gerannt mit meinen Kindern, weil wir unbedingt die Choreo sehen wollten und kamen so 5 Minuten vor Anpfiff und sind dann direkt rein in diesen Hexenkessel. Total geil, muss man einfach sagen. Ich glaube, das bringt aber auch dieses Setting mit. Ich glaube, das kriegst du jetzt gegen Elversberg, ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen, nicht einfach so generiert. Dafür braucht es diese besonderen Spiele und dafür sind sie auch besonders und sollen es auch bleiben.
Es kam ja viel zusammen am Samstag. Es war auch das erste Heimspiel, das erste Zweitliga-Heimspiel, dann gleich gegen Magdeburg. Ist die Ernüchterung, du hast gerade schon gesagt, jetzt umso größer? Oder kann man es gerade deshalb vielleicht auch ganz gut wegstecken, weil man sagt, Zweitliga-Alltag kommt noch, wir sind jetzt ganz gut reingekruft, auch wenn wir die Punkte nicht haben? Oder liegt darin auch die Gefahr? Ist jetzt gerade so ein Ding, ne? Man will sich diese Aufstiegs-Euphorie nicht kaputt machen lassen. Auf der anderen Seite sind 2 Spiele gespielt und da stehen 0 Punkte.
Genau, ich glaube, es ist die Mischung aus beiden. Es ist keinesfalls jetzt irgendwie Anlass, einen Kopf in den Sand zu stecken. Dafür waren die Spiele einfach zu gut und wie gesagt, in großen Teilen des Spiels auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite, klar, nach 2 Spielen 0 Punkte. Hat man sich vorher jetzt auch anders vorgestellt. Trotzdem gibt es viele Dinge, die gut funktionieren und die erstmal zeigen, dass wir konkurrenzfähig sind. Und ich denke, dass in den nächsten Wochen gegebenenfalls die Verstärkungen werden ja besprochen. Da kommen ja auch noch ein oder zwei Jungs dazu, dass die Mannschaft dann ein gutes Gerüst hat, um in dieser zweiten Liga zu bestehen.
Mhm. Ja, für mich nach einer von beiden Mannschaften verhaltenen Anfangsphase, dann natürlich Treffer von Magdeburg nach Standard. Aber das fand ich gar nicht mal so der Knackpunkt. Knackpunkt für mich, du machst den Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause. Kannst doch eigentlich mit diesem Gefühl breite Brust in die Kabine reingehen. Und dann der erste FC Magdeburg, aber eisekalt, noch vor der Halbzeitpause, tun die dir eine auf den Kopf geben und sagen, nö Freunde, wir gehen hier mit der Führung in die Halbzeitpause. Das war für mich psychologisch gesehen noch ein Knackpunkt.
Auf jeden Fall, gerade weil wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, wie schwer es ist, uns qualitativ hochwertige Chancen rauszuspielen. Mhm. Ja, auch das Tor, das 1-1, war jetzt nicht so, dass es sich angebahnt hat, sondern es fiel aus diesem Distanzschuss ein bisschen aus dem Nix. Und dieses Momentum hätte man in die Halbzeit mitnehmen müssen. Ich glaube, dann wäre man besser rausgekommen und nicht wieder dieses Gefühl, wir müssen einem Rückstand hinterherlaufen.
Stichwort Nachspielzeit. Es kam mir am Samstag in Sinn und jetzt, wo du es Jens gerade nochmal angesprochen hast, es wird ja immer mehr nachgespielt. Die erste Halbzeit waren 4 Minuten. Wenn man in der 44. ein Tor schießt, so hieß es ja bisher immer, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause. Andererseits ist es ja so richtig noch gar nicht kurz vor der Pause. Und wenn der Gegner, ich glaube Magdeburg war 45 plus 1, auch danach waren ja nochmal 3 Minuten zu spielen. Hat das einen Einfluss auf die Psychologie oder ist man schon als Fußballer so gepolt, 45 und 90 Minuten und alles, was danach ist, ist immer psychologisch günstig oder ungünstig? Oder Lucky Punch? Oder muss die Fußballsprache auch neu geschrieben werden mit der vielen Nachspielzeit?
Ich glaube schon, dass sich das ein bisschen verändert. Das habe ich selber als Spieler nicht erlebt unten auf dem Platz. Weil es ist schon so, du guckst dann auf die Uhr, hast jetzt vielleicht dann, wann schießen wir das Tor? 43., 44.
44.
Kriegst du das Gefühl, okay, jetzt das Ding sauber in die Halbzeit und ja, da ist noch viel Zeit hin. Das stimmt schon, gerade am Ende ist es so, für die Mannschaften, die gegebenenfalls noch was machen wollen, kann man noch was bewegen. Ich glaube, wir hatten 7 Minuten Nachspielzeit jetzt dann am Ende des Spiels, die uns ja in die Karten gespielt hat in dem Moment, ne? Weil die Magdeburger, hat man auch gemerkt, von Minute zu Minute einfach noch tiefer standen, noch mehr versucht haben zu verteidigen und noch enger zu machen. Dann kann sich so ein Spiel nach hinten raus ganz schön ziehen für eine verteidigende Mannschaft.
Mit 7 Minuten Nachspielzeit ist ja so gefühlt 83. Minute. Ne? Wenn man das jetzt mal von 90 Minuten runterrechnet, wie nochmal 83. Minute und da sind ja schon ganze Fußballspiele gedreht worden.
Genau, und deswegen glaube ich, dass das ein ganz wichtiges Momentum ist im Profifußball mittlerweile. Weil die verteidigende Mannschaft oder die dieses Ergebnis halten will, schon trotzdem ab der 90. das Gefühl hat, so jetzt über die Zeit zu bringen. Ne, was man vielleicht vorher in der 83. noch nicht ganz so verspürt hat.
Du hast die Druckphase angesprochen zum Schluss. Ne? Magdeburg hat nur noch verteidigt, ist ganz schön geschwommen. War das so mit dem Mut der Verzweiflung oder war das dann eben auch das, was man sich hätte von Anfang an mehr wünschen können mit der Wucht der Zuschauer des Heimvorteils?
Ja, ich glaube, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das war auch mein Gefühl. Das ist häufig so ein Fußballspiel, in dem Moment, wo ich nichts mehr zu verlieren habe, ne, gehe ich gewisse Risiken ein, spiele mutiger, spiele direkter nach vorne, spiele auch mal den Pass zwischen den Linien, weil ich ja muss, um irgendwie noch Torgefahr zu erzeugen. Das war in dem ganzen Spiel von sowohl von Magdeburg als auch von uns wenig zu sehen bis dahin. Deswegen war es ein sehr ausgeglichenes Spiel mit wenigen Toraktionen. Und ich glaube, dass das auch ein Fazit sein kann oder des Trainerteams, dass man gerade hier zu Hause diesen Mut ein Stück weit höher schrauben sollte, auch im normalen Spielverlauf, ohne natürlich jetzt so sinnlos ins offene Messer zu rennen.
Wenn Ömi zum Kopfball ungeheuer wird, geht es vielleicht 2-2 aus.
Also im Stadion, ich saß ja wirklich 150 Meter weg, hatte ich das Gefühl, dass es sehr, sehr gut macht, dass er den Gegner von sich wegkriegt, ne, ohne Foul zu spielen, ohne ihn wegzuschubsen. Und hat dann das Problem, dass er extrem viel Tempo aus dem Ball rausnehmen muss. Da hat er den Ball ein bisschen gedrückt und dadurch geht er übers Tor drüber. Ich glaube, wenn er da einfach nur seine Birne ranhält und vielleicht noch ein bisschen Tempo rausnimmt, dann nullt er das Ding noch irgendwie rein.
Jetzt habt ihr schon gesagt, klar, 2 Spiele gespielt. Nur 2 Spiele, 2 von 4 und 3, muss man ja auch sagen. Wenn man mir vor der Saison gesagt hätte, wir haben nach 2 Spieltagen die gleiche Punktzahl wie Fortuna Düsseldorf, hätte ich es wahrscheinlich unterschrieben. Ja, die haben nur noch 0 Punkte. Du hast gesagt, im Stadion, und das Gefühl hatte ich auch gerade vom K-Block, volle Unterstützung, ruhig bleiben. Aber du merkst natürlich auch, im Umfeld fängt es so ganz, ganz leicht an zu wabern. Und im Grunde genommen muss man ja sagen, wir haben vor der Saison alle gesagt, solche Phasen werden kommen. Du wirst auch mal, Thomas Stamm hat es gesagt, das erste Mal unter seiner Regie, dass man 2 Mal in Folge verliert. Aber dass das eintreten wird in der 2. Liga, war doch allen klar. Und jetzt muss man das, was man sich vor der Saison oben drauf geschrieben hat, Ruhe zu bewahren, einfach auch in die Tat umsetzen, finde ich.
Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, jetzt zumindest was im Stadion rübergekommen ist, dass das so angenommen wurde. Mhm. Und das ist das Wichtigste. das ringsrum bei Dynamo Dresden, wenn ich hier irgendwo mal in einer, ja, in irgendeiner Bar oder in einem Café gerade sitze, dass dann der ein oder andere diskutiert, ob nicht ein Neuzugang mehr oder weniger, das kriegt man schon mit. Dafür ist es aber auch der Verein. Das ist ja einfach so.
Du, ich sag dir ganz ehrlich, da schreiben dann schon manche, naja, noch 32 Spieltage bis Magenta wieder oder solche Sachen.
Ja, aber diese Menschen gibt es auch in unserer Gesellschaft. Lass sie doch sein. Wir müssen als Verein gucken, dass wir durch die Energie, die wir ausstrahlen, durch den Optimismus und natürlich auch durch Steigerungen in den Leistungen und bestenfalls dann auch in den Ergebnissen in den nächsten Spielen, die Menschen wieder einfangen und ihnen wieder zeigen, guck mal, es ist nicht alles so schlecht im Leben.
Und es gibt ja auch gute Nachrichten, gute Zahlen aus den ersten beiden Spielen. Also der Punktestand ist es jetzt mal nicht, das haben wir schon festgestellt, aber die statistischen Werte. Dynamo hat die meisten Torschüsse aller Mannschaften abgegeben, hatte den meisten Ballbesitz aus den ersten beiden Spielen. Gegentore ist jetzt ein bisschen semi. Was nimmt man aus solchen Zahlen raus? Ist das immer gegnerabhängig, weil man sagt, okay, Fürth hat uns den Ballbesitz auch gelassen, aber zu Torschüssen muss man am Ende auch immer wieder erst kommen, oder?
Ja, also ich glaube, Ballbesitz gibt mir immer nicht ganz so viel. Es geht eher so ein bisschen darum, so Expected Goals, wie viele Torschüsse gemacht, das gibt eine Tendenz, ist auch nicht alles also da entscheidend.
War Dynamo auch klar besser als Magdeburg?
Genau, trotzdem waren die qualitativ hochwertigen Abschlüsse jetzt nicht so groß jetzt gegen Magdeburg, ja. Ehrlich gesagt. Da kann schon noch mehr kommen. Deswegen zeigt es erstmal, dass wir in einer gewissen Art und Weise konkurrenzfähig sind. Aber es heißt auch nicht, dass wir Spieler irgendwie total unverdient jetzt abgegeben haben. Ne? Das habe ich so auch nicht wahrgenommen.
Stefan Kutschka hat nach dem Spiel gesagt, wir müssen alle gemeinsam besser verteidigen. Du warst nun mal auch ein Spieler, der sich mit der Defensive beschäftigt hat. Das ist schon, ja, wenn du 5 Gegentore in 2 Spielen hast, der Knackpunkt.
Auf jeden Fall, auch die einzelnen Gegentore, da gibt's das sind keine ultrakomplexen Dinge, die dort schiefgelaufen sind, sondern ja, schon auch eher einfache Sachen, wo du erwarten musst, dass du jetzt in Zukunft dort dich besser verhältst und den Fokus drauf richtest. Und das erwarte ich auch, glaube ich, dass das Trainerteam das thematisiert mit der Mannschaft, dass sie daran arbeiten und dass der Fokus im nächsten Spiel in solchen Situationen noch größer sein wird, um sie wegzuverteidigen.
Also auch keine Angst, dass die Euphorie schnell verfliegt und man sozusagen ja, zum Regensburg der Vorsaison oder Osnabrück der Vorvorsaison wird.
Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt über solche Dinge. Also bin ich auch gar nicht der Typ für, mich damit zu beschäftigen. Ja. Sondern klar, wir haben 0 Punkte, wir stehen unten drinnen mit einigen anderen Mannschaften noch. Und jetzt geht es darum, im nächsten Spiel sich so auszurichten, dass dann Punkte eingefahren werden. Also das, wieso nicht in Bielefeld gewinnen? Also,
ja, die machen es aber gerade vor, ne?
Ja, mag sein. Aber trotzdem kannst du da hinfahren und kannst ja gewinnen.
Ist das vielleicht was Gutes sogar, dass die so gut gestartet sind und jetzt euphorisch sind, oder ist das eigentlich alles wurscht?
Also mir war es als Spieler natürlich eine Mannschaft, die jetzt 2 Spiele gewonnen hat, auch ja, zum Teil deutlich gewonnen hat. Die hat ein gewisses Selbstverständnis, die spielt ein bisschen befreiter auch vielleicht als eine Mannschaft, die jetzt aus den ersten 2 Spielen 0 Punkte geholt hat. Aber alles in allem, wenn du dran glaubst, dass du mit deiner Truppe genug Qualität hast, Bielefeld zu schlagen, kannst du das Spiel dort gewinnen.
Und ist es jetzt gut, dass es mal so einen kleinen Cut gibt mit dem DFB-Pokal? Oder ist auch das eigentlich egal, weil Spiel ist?
Ja, vielleicht, weil es grundsätzlich erstmal eine Chance ist. Ne? Alle, die Montag ins Stadion gehen werden, werden das Gefühl haben, okay, wir können nur gewinnen. Genauso wird es der Mannschaft gehen. Und genauso ist es im Endeffekt auch. Also scheidest du aus, ist das Normalste der Welt passiert. Schaffst du es dort irgendwie, in eine Runde weiterzukommen, baust du eine Euphorie auf, die dir hilft fürs nächste Spiel.
Ja, erinnern wir uns gleich nochmal dran, das gelbe Shirt rausholen. Also wer sonst auch sagt, okay, gehe auch gerne mal mit einem schwarzen Shirt ins Stadion. Zum Pokal gilt ja immer, alle in Gelb ins Stadion. Mainz durchaus in der letzten Saison eine der ganz positiven Überraschungen. Aber die haben natürlich den ganz kleinen Nachteil, dass sie noch kein Pflichtspiel in den Füßen haben, oder?
Das ist immer das Interessante an diesen DFB-Pokalrunden, wenn du am Anfang gegen Erstligisten spielst. Wir hatten es, glaube ich, damals gegen RB Leipzig, die auch ihr erstes Pflichtspiel hatten. Wo du merkst, dass auch die sich erstmal ein bisschen eingrooven müssen auf diesen Wettkampfmodus und wir sind da 2 Spiele voraus und genau diesen Vorteil sollten wir uns auch zur Stärke machen am Montag.
Jetzt hast du gesagt, klar, Neuverstärkungen werden kommen, darüber wird ja viel diskutiert. Also wir können jetzt auch hin und her diskutieren. Willst du gleich noch was dazu sagen?
Was mich erstmal interessieren würde, Marco, du hast es ja gerade gesagt, du sitzt im Café, du sitzt in der Bar, du hörst es, kommen hier Neuzugänge. Wie ist es denn hier intern? In der Trainingsakademie wabert es da auch über die Gänge? Hier gibt es ja auch 2 Etagen. Hört man da auch, wie da miteinander getuschelt wird? Oder ist das ein Thema? Wie nimmst du es wahr jetzt hier auch intern?
Ehrlich gesagt, weniger. Also wäre jetzt nicht unnatürlich, wenn ein Verein jetzt hier auch auf der Ebene gesprochen wird und wer kommt, dann hast du was gehört, dann hast du wen gesehen. Gelegentlich haben wir mal Spieler hier durchgehen sehen, die dann im Endeffekt auch verpflichtet wurden. Da wird dann vorher schon mal drüber gesprochen. Aber grundsätzlich ist kein großes Thema. Ich persönlich, weil ich unten den ganzen Zirkus auch kenne, boah, ich beschäftige mich damit gar nicht.
Das wollte ich gerade fragen, wie war es denn für dich als Spieler? Hatte ich das damals, für mich ist ja 2017 so ein Beispiel. da brauchte er unbedingt in der Offensive noch eine Verstärkung. Da ist dann Peniel Mlappa gekommen. Das hat, muss man so sagen, nur so semi-funktioniert. Weißt du, wo Peniel Mlappa jetzt spielt? Ich habe nochmal nachgeguckt.
Nee, würde mich aber sehr interessieren.
Siehst du? Kann ich ja nochmal so ein bisschen Schulunterricht. Lampoon Warriors.
Oh, da muss ich mal anschreiben. Wo ist das? Da kann ich mal besuchen.
Siehst du?
Das hört's gut an.
Lampoon Warriors. Und im Grunde genommen habe ich mit Tino neulich auch geredet, du brauchst natürlich jetzt niemanden holen, den du einfach nur holst aus reinem Aktionismus.
Genau das ist es. Also du brauchst schon jemanden aus Überzeugung als Spieler. Meine Erinnerung an die Zeit, du arbeitest mit den Jungs zusammen, die da sind. Hm. Du weißt nicht, was kommt. Haben ja alles erlebt. Also dass welche kamen, die wirklich richtig gut waren. Es kamen aber auch welche, die gut sein sollten und waren es dann im Endeffekt nicht. Deswegen habe ich da immer wenig Dinge reingesetzt, sondern mit denen gearbeitet, die da waren. Und ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich in einer Mannschaft gespielt habe, wo ich das Gefühl hatte, wenn wir hier nicht drei Neuzugänge kriegen, steigen wir ab oder steigen nicht auf oder wie auch immer. Das Gefühl hatte ich nie.
So muss ja auch jetzt das Selbstverständnis sein, oder?
Also ich glaube auch, dass die Jungs genauso agieren. Also das ist auch gar kein Thema. Die haben letztes Jahr mit vielen derer, die auf dem Platz stehen, zusammengespielt. Und da gibt es auch gar keinen Grund, jetzt an irgendwelchen einzelnen Spielern zu zweifeln.
Und trotzdem, glaube ich, ich nenne jetzt mal Lars Böning, Claudio Kammerknecht oder Lukas Böder, die kriegen das ja mit, dass hauptsächlich natürlich gesagt wird, hier müssen noch neue Verpflichtungen, hier muss noch ein Innenverteidiger her.
Ja, ehrlich gesagt, rein numerisch brauchst du da einen. Also das hat der Thomas Stamm, glaube ich, jetzt nach Fürth auch in der Pressekonferenz gesagt. Also wenn du einen abgibst, dann solltest du einen dazu holen und das wird auch passieren.
Rückst du jetzt eigentlich ab von deiner These? Dachtest du, du kommst jetzt drum rum in der Folge?
Also ich dachte, wir gehen jetzt gleich über und reden mal ein bisschen über die jungen Spieler, aber wir können auch an dem Thema noch.
Ich hatte ja für den
12., den 14. und ich glaube den 17. August.
Nee. 12., 14. und 20.
August. 20. August, okay. Habe ich Anfang Juni mal irgendwie drei Neuzugänge angekündigt, so aus dem Bauchgefühl, weil ich dachte, so in dieser zweiten Transferphase im August geht dann das, Thomas Brendt hat das ja immer gesagt, wir müssen uns ein bisschen gedulden, habe ich mich auch geduldet und habe gesagt, und einer dachte ich, es ist Andy Hodi. Und da denke ich jetzt aber, nachdem Markus Fiedler nochmal deutlich gesprochen hat in der Pressekonferenz, dass Andy Hodi die Siegwahrscheinlichkeit, Erfolgswahrscheinlichkeit für Magdeburg erhöht, denke ich, jetzt wird es schwierig. Aber,
Aber der Kollege Meyer, da darf ich dir mal sagen, ist für seine schlauen Prognosen bekannt. Deshalb musste er am Samstag Eis ausgeben, weil er letztes Jahr prognostiziert hat, dass Robin Meissner 30 Tore schießt.
13 Tore.
Dass Sandhausen in die zweite Liga aufsteigt. Die sind übrigens auch mit zwei Niederlagen in dieser Saison gestartet.
Ich sage nichts mehr, Jens. Keine Prognose mehr, nichts mehr.
Und du hast zu mir gesagt, dass Dynamo Ende August mehr als einen Punkt auf dem Konto hat und hast mich in meiner Wette unterstützt. Du hast gesagt, dass es Pistazieneis am Samstag gibt. Also deine Prognose. Was ist denn jetzt? Also, dass dort was gemacht werden muss, ist logisch, oder?
Ja, wie gesagt, rein numerisch macht das einfach Sinn, wenn du so eine lange Saison angehen willst, dass du da noch jemanden dazu holst. Und bestenfalls natürlich die höchstmögliche Qualität, die du bekommen kannst. Mhm. So unabhängig jetzt von den Jungs, was die gemacht haben, die letztes Jahr dafür auch, sage ich mal, prägende Figuren waren, in diese zweite Liga aufzusteigen, haben die auch das Niveau in der zweiten Liga umzusetzen. Dass der Fokus da jetzt gerade so drauf liegt, ist so eine Mischung aus der Erwartungshaltung, es braucht Neuzugänge. Und den aktuellen Spielverläufen hat aber jetzt nichts mit den einzelnen Spielern zu tun, die auf jeden Fall das Zeug dafür haben.
Also ich sag mal, wenn du jetzt 0 Tore geschossen hättest, würdest du sicherlich umkehren und würden alle sagen, wir brauchen noch 3 Stürmer.
So ist es doch immer hier.
Was an den Stammtischen immer auch gut diskutiert wird, ist im Zuge dieser Neuzugänge, jeder Neue, der kommt, macht ja einen Platz zu für unsere guten Jungs, die wir haben. Jonas Oehmichen haben wir schon besprochen, hatte eine Chance. Toni Menzel ist jetzt insofern auch ein gutes Beispiel, weil der hat noch keine Minute. Und der war letztes Jahr ja der Shootingstar, zumindest auch in der Anfangsphase der Drittligasaison, hat dann eine wirklich sehr, sehr gute Saison auch gespielt. Ja, und jetzt sagt man ja, jeder Gestandene, der kommt, wird im Kader, also auch schon im Spieltagskader, wird es ja einen Platz weniger geben. Wie siehst du das?
Da sind wir auch gut in der Abstimmung. Im Endeffekt geht es darum, eine qualitativ hochwertige Mannschaft zusammenzustellen, die Liga hält. Das ist so der größte Fokus. Und trotzdem ist der Kader überschaubar. Also vergleich das mal mit anderen Zweitligisten, wie viele Spieler dort im Kader unterwegs sind. Und genau das war der Weg auch mit der U21, den Kader der Profis nicht übermäßig groß zu machen. Und wir reden gerade über einen möglichen Innenverteidiger Nummer 4, je nachdem, wo wir Kammer jetzt auf Sicht sehen. Das ist ja eine normale Kadergröße, die du erstmal haben musst. Mhm. Und dann geht es darum, auf einem höheren Level, höheren Konkurrenzkampf sich durchzusetzen für die Jungs. Ne? Und ich glaube, da heißt es vor allem, ne, letztes Jahr hatte Toni in der Hinrunde so ein bisschen den Fuß vorne gegenüber Ömi. Dann hat sich das durch diese Verletzung ein bisschen gewandelt oder am Ende der Hinrunde, wo Ömi dann seine... So, und jetzt ist es gerade mal der Punkt, dass Ömi eher näher an den Spielminuten dran ist. Und jetzt heißt es aber, dran zu bleiben, auf diesem höheren Trainingsniveau, wo es ist, sich durchzubeißen und auf diese Möglichkeit zu warten. Ich weiß, dass ich letztes Jahr nach 3 oder 4 Spielen mit Ömi länger gesprochen habe über dieses Thema. Ja, ich müsste eigentlich mehr spielen und ich spiele zu wenig. Und einfach Gas geben. Woche für Woche für Woche für Woche. Die Zeit im Oktober, die kommt früh genug, wo die ersten 4 rausfallen, wo die 5. gelbe Karte kommt. Und irgendwann bist du auf dem Platz und dann musst du genau das wieder nachweisen.
Ist es das, was du jetzt Toni Menzel erzählen könntest, müsstest?
Ich würde es jetzt nicht hier drauf verlegen, dass er den Podcast hört. Ich gucke mal, wenn ich ihn irgendwann mal finde, mich mir einfach mal mit ihm auszutauschen, wie es ihm geht. Er grundsätzlich ist ein Typ, der genau das ja verinnerlicht, der das erstmal mitbringt. Man braucht jetzt nicht irgendein alter weißer Mann kommen und ihm erzählen, was er machen soll. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass er da so auch mit mir Lust hat, drüber zu reden, bin ich natürlich für ihn da. Aber es ist erstmal gar nichts passiert. Es ist 2. Liga, er ist im Kader. So. Und er wird auch seine Minuten kriegen.
Es ist der 2. Spieltag. Und wenn du den Kader anguckst, da sind ein paar Spieler momentan eben außen vor, weil eben Thomas Stamm die Qual der Wahl hat. Und Toni ist immerhin immer im Spieltagskader. Das ist irgendwie angesprochen. Der macht es aber ganz gut, oder? Der hat das schnell für sich adaptiert, auch mit der 2. Liga. Samstag ist er reingekommen, im ersten Spiel hat er von Beginn an mitgemacht.
Ja, er hat sich, wenn man jetzt sieht, den Sprung vom Jugendspieler zum Männerspieler, er hat sich vor allem physisch extrem weiterentwickelt. Mhm. Er ist total durchsetzungsfähig, also wie ich vorhin schon dieses Kopfballduell beschrieben hat, er ist ja jetzt keine Kante da vorne von der Größe her, so wie er sich körperlich da in eine Position gebracht hat, überhaupt an den Ball zu kommen. Mhm. Und dann fährt er eine sehr, sehr hohe Intensität. So, und dann hat er letztes Jahr in der Phase, wo er 4 spielen durfte, auch nachgewiesen, dass er damit Tore macht, weil er immer und immer wieder irgendwo vor der Box auftaucht. Als Flügelspieler steht er am 5-Meter-Raum und drückt die Dinger über die Linie und kann diese Wege immer und immer wieder gehen und das wird ihm auf seinem Weg dann auch helfen, erfolgreich zu sein.
Thomas Stamm, wir werden auch gleich nochmal im Zusammenhang mit der U21 über ihn reden, baut natürlich auch auf Nachwuchsspieler. Das ist so ein Grund gewesen, warum er hier hergeholt wurde, dass er jemand ist, der den Nachwuchs mit in den Profikader implementiert. Das hat man auch im Trainingslager gesehen. Da ist einer aufgefallen, vielleicht ein Satz von dir, Friedrich Müller, der das richtig gut gemacht hat. Unter anderem ja auch mit einem Torerfolg gegen Slavia Prag. Der hat auch durchaus Laune gemacht und hat sich da auch schnell integriert. Thomas Stamm hat ja gesagt, für die jungen Spieler ist es auch gerade im Trainingslager manchmal gar nicht so einfach, weil die natürlich dann auch ein bisschen angespannt sind. Das erste Mal bei den Profis dabei, da ist man nicht locker und dann muss man ja natürlich erstmal locker werden und dann kann man auch das abrufen, was man wirklich drauf hat.
Ja, also das versuchen wir natürlich gut vorzubereiten, dass wir den Jungs schon wissentlich Zeit geben dafür, beim Profis immer mal dabei zu sein, weil wir wissen, die ersten 3, 4 Einheiten sind die nervös und können das nicht abrufen und dann verspringt dabei mal hier und dort. Deswegen sind sie regelmäßiger dabei. Beim Friedi war es so, dass er letztes Jahr durch eine längere Verletzung in der U19 lange ausgefallen ist. Er kam quasi aus der U18-Nationalmannschaft, der Jahrgang, der auch Weltmeister geworden ist, wo er aktiv gegen England gespielt hat. Danach war er ein halbes Jahr raus und musste bei uns in der U19 Stück für Stück erstmal wieder Fuß fassen. Und ist in der Rückrunde dann von Woche zu Woche immer stärker geworden und zudem zurückgekehrt, wie wir ihn kannten vorher. Er ist halt physisch extrem gut. Also er kann von heute auf morgen gleich Männerfußball spielen. Er wird da gar keine Anpassungsprobleme haben. Und dazu ist er auch technisch gut ausgebildet, ein sehr fokussierter Spieler. So, jetzt ist er beim Profis, hat er erstmal Eindruck hinterlassen. Ne? Hat erstmal so ein bisschen seine Duftmarke abgegeben. Ich habe mit vielen Spielern gesprochen, mit Haupe, Kutsche, die ihn auch sehr, sehr positiv eingeschätzt haben jetzt im Sommer. Und das ist das Wichtigste. So, jetzt hast du erstmal dort unten eine gewisse Akzeptanz für deine sportliche Rolle. Und jetzt geht es darum, weiter an sich zu arbeiten. Ne? Da haben wir gestern in Pörner auch gesehen, dass es da ein paar Themen gibt, die für ihn auch wichtig werden, um diesen weiteren Schritt zu gehen. Ne? Weil jetzt hat er erstmal einen positiven Eindruck hinterlassen und das ist erstmal gar nichts. Ne? Das ist erstmal ein Anfang. Und jetzt versuchen wir ihn häufig ins Training reinzupacken oben, dass er sich dort adaptiert und natürlich dann am Wochenende auch irgendwann mal zum Einsatz kommt.
Ist natürlich geil für dich. Also du kannst sowohl mit Thomas Stamm reden, als eben auch noch mit ein paar Spielern, mit denen du zusammengespielt hast aus der Mannschaft. Also Stichwort Stefan Kutschke und Niklas Hauptmann. Gar nicht schlecht.
Du, das ist jetzt ohne dem Trainer nahe zu treten zu wollen, aber die Einschätzung der Spieler ist für mich ganz, ganz hoch anzusehen.
Ja, die treten ja vor dem Trainer manchmal auch anders auf, als sie sich dann nur in der Kabine geben, wenn der Trainer mal draußen ist.
Das vielleicht, genau, das auch, so diese Dinge neben dem Platz, aber auch diese Einschätzung, will ich mit einem zusammenspielen, habe ich Bock auf ein 4 gegen 4? Da kam die ein ganz feines Gefühl für, wen die in ihrer Mannschaft haben wollen und wen nicht und wieso und aus welchen Gründen. Und das ist für mich natürlich total interessant. Und wie geben sie sich auf dem Platz? Ne? Wie verhalten sie sich in der Kabine? Und deswegen hole ich mir da alle Meinungen von allen Seiten ein und die waren aber alle ja, recht einklängig.
Du hast vom alten weisen Mann gesprochen und dich gemeint. Ich glaube, ganz so weit ist es noch nicht. Aber kannst du dich noch erinnern an dein erstes so Männertraining, so genau an diesen Switch? Du bist ein guter Nachwuchsspieler und irgendwann kommst du oben rein und hast dieses erste Training, dieses erste
wo vielleicht in der ersten Einheit der Ball verspringt, weil man sich zu viel vorgenommen hat?
Also im Detail nicht. Ich weiß nur die Situation, die es war. Ich habe damals mein FSJ in Halle gemacht, das im Nachwuchs, und habe gerade einen Platz abgekreidet. Und dann kam die Truppe, die Oberligamannschaft von Halle damals zum Training, und René Müller, der Torhüter, war damals Trainer. Und hat quasi durchgezählt und hat festgestellt, dass er bei seinem 11 gegen 11 einen zu wenig hat. Und hat mich quasi von einer Liniermaschine abgezogen und hat gesagt, hier, du musst mal mitspielen. Dann bin ich schnell rein, habe mir die Schuhe angezogen. Ich hatte meine Sachen da unten alle und habe mitgezockt. Deswegen, ich hatte wenig Vorbereitungszeit, nervös zu sein.
Was aber auch gut sein kann, oder?
Genau, so das hat glaube ich, schon geholfen. Und anscheinend hat es zumindest dazu geführt, dass nicht nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern die Qualität auch ausreichend war, dass er mich danach immer mal wieder dazu geholt hat.
Bei dem Müller sitzt immer mal wieder oben als Scout auf der Tribüne. Auch Samstag hat er zugeschaut. Schöne Grüße.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Dann kommen wir zur U21. Wir haben sie so ein bisschen angerissen.
Lass uns doch aber da gleich am Anfang gleich mal klären. U21, U23, richtig. Zweite Mannschaft. Wie sollen wir denn jetzt sagen und warum sollen wir es so sagen?
Ihr richtet euch bitte nach den Vereinsvorgaben.
Immer.
Sehr gut, die sind U21.
Okay, aber bei manchen Mannschaften ist es ja die U23. Und offiziell, habe ich jetzt auch wieder gelesen, normal müsste es U23, bring doch mal Licht ins Dunkel.
Mache ich, kein Problem. Also die Idee U21 ist aus verschiedenen Dingen. Also wir wollten sie als höchste Nachwuchsmannschaft deklarieren. Wir wollen damit symbolisieren, dass die Jungs zwei weitere Ausbildungsjahre bekommen, die für jeden Nachwuchsspieler, der bei Dynamo ist, erstmal die Regel sind, bis es zu den Profis hochgeht, und damit halt auch symbolisieren, dass es eine Nachwuchsmannschaft ist, ne? Und die nicht nach oben vom Alter aufgebläht wird. So, dann haben wir irgendwann erfahren über die Regularien, sie darf offiziell nicht U21 genannt werden, jetzt im DFB-Net, das steht in irgendwelchen Satzungen, die umgeschrieben werden müssten und geändert werden müssten. Leider konnte man uns da nicht entgegenkommen, sodass sie zum Beispiel bei Fußball.de dann immer als U23 und bei allen offiziellen Spielen als U23 angekündigt wird. Wir werden sie über unsere Kanäle aber immer als U21 rausgeben. Und zweite Mannschaft können wir streichen.
Okay, also ist es die U21 von Dynamo Dresden.
Sehr gut, Jens.
Und für die Definition, es ist so der Zwischenstep nach der U19 für die Spieler, die sagen, okay, das ist jetzt die nächste Stufe. Und natürlich auch für Spieler, die vielleicht im Profikader von Thomas Stamm aus einer Verletzung kommen oder wenig Spielpraxis haben.
Genau, also drei Ebenen sind es. Das eine ist, Nachwuchsspielern schon frühzeitig Wettkampfpraxis im Männerfußball zu geben, weil der einfach andere Komponenten mit sich bringt. Und da haben wir gestern das beste Beispiel gesehen in Pirna. Der zweite ist das, was ich schon gesagt hatte, zwei weitere Ausbildungsjahre zu generieren, weil einige Spieler halt nach 19 noch nicht auf dem Level sind, um sie oben ranzuführen, aber über einen weiteren Weg hier die Chance haben, doch noch Profi zu werden. Und der dritte ist natürlich Spieler, die im Profikader sind, dass die immer auf Spielpraxis bleiben, dass sie immer im Rhythmus bleiben, um dann auch wieder schneller bei den Profis einsatzfähig zu sein und leistungsfähig.
Ein erstes Beispiel hatten wir ja vergangenen Mittwoch bei der Generalprobe der U21 in Chemnitz. Niklas Hauptmann und Luca Herrmann haben beide mitgespielt, sollten in den Spielrhythmus reinkommen. Thomas Stamm hat das dann auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Magdeburg-Spiels auch erklärt. Es war ein sehr wertvoller Test, weil man einfach Sachen rausgefunden hat, die man in Wettkampfpraxis eben besser herausfinden kann als im scharfen Trainingsspiel.
Ja, das lässt sich im Training immer schwer imitieren, so dieses 11 gegen 11, gerade diese physische Belastung, die das mit sich bringt. Und so hatten die Jungs einfach die Möglichkeit, bei einem auch guten Gegner 45 Minuten lang sich zu bewegen, mal wieder das Gefühl für große Räume zu kriegen unter Wettkampfhärte. Und ich glaube, den beiden hat es geholfen, um halt auch besser in das Spiel am Samstag reinzukommen.
Und wie viele Spieler aus der Profimannschaft dürfen in der U21 mitspielen? Gibt es da auch eine Begrenzung oder könnte theoretisch auch 7, 8 Profis?
Es gibt da Regularien, die da sind, okay, Spieler unter 23 sind relativ flexibel, die kann ich viele einsetzen, Spieler über 23 darf ich maximal 3 einsetzen. Dann gibt es noch Festspielregelungen, ab 50% Pflichtspiele beim Profis gemacht und so weiter. Wir werden diese Mannschaft aber nicht mit Profis vollpumpen, sondern das wird eher in einem Rahmen von 1, 2, 3 Spielern am Wochenende sein.
Thomas Stamm, wir haben vorhin schon drüber geredet, ist natürlich ideal, oder, in der Konstellation als Cheftrainer bei den Profis, weil er jahrelang weiß, wie eine erfolgreiche zweite Mannschaft auch funktionieren muss aus seiner Zeit in Freiburg. Und da hat er auch schon jetzt zuletzt in der Pressekonferenz gesagt, dass er auch natürlich eng an dieser U21 dran sein wird.
Grundsätzlich wichtiges Standbein für uns, haben wir jetzt, glaube ich, schon oft gesagt, dass du die Möglichkeit hast, beispielsweise Jungs durchzuschieben. Ich glaube, das ist wichtig, um Rhythmus zu kriegen, immer im Austausch mit den Spielern, immer im Austausch mit Sebastian und Harti. Wie viele Jungs wollen wir runterschicken? Bei wem macht Sinn? Welche Jungs? Das ist ja dann auch immer die Realität. Ich hatte es 3 Jahre. Welche Jungs haben dann keine Spielzeit unten, wenn du Jungs runterschickst? Ich glaube, das ist immer eine Abwägung. Je besser wir da kommunizieren, ist dann vielleicht der Vorteil, dass ich das 3 Jahre erlebt habe. Auf einem sehr, sehr guten Level, also nicht auf Bundesliga, dritte Liga bezogen, sondern einfach, weil der Austausch hervorragend war. In Freiburg, glaube ich, weiß ich sehr zu schätzen und probiere das so umzusetzen, dass die immer ein gutes Gefühl haben, dass die Jungs unten manchmal das auch schlucken müssen. Junge Spieler, die dann vielleicht nicht spielen, als Beispiel, sind vielleicht 3, 4 Jahre später in dem gleichen Prozess, dass sie hoffentlich in der ersten Mannschaft sind, vielleicht noch nicht spielen und dann runter dürfen. Dann ja, sind sie vielleicht jetzt gerade in einer Rolle, wo sie nicht spielen. Das müssen sie schlucken. Aber 3, 4 Jahre später kann es andersrum sein. Und dann ist es elementar wichtig, dass wir da den Baustein oder das Gefäß zweite Mannschaft für uns haben. Die U21 mit jungen Spielern. Dann finde ich, ja, ich habe jetzt, glaube ich, 3 Spiele gesehen in der Vorbereitung. Gehört es einfach dazu. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Ja, jedes Spiel werde ich mir nicht anschauen können. Das ist auch nicht entscheidend, weil ich habe auch Vertrauen in die Leute, die unten sind. Wenn ich jetzt beispielsweise 90 Minuten sehe von einem Spieler und ich bin super überzeugt, dann sind das 90 Minuten. Die anderen haben 4x, 5x, 2 Stunden, 90 Minuten unter der Woche, sind viel, viel näher dran. Und da ist ein super Vertrauen in die Leute, was dann das anbelangt, wie sie Jungs einschätzen.
Wir sind da regelmäßig im Austausch. Thomas hat einfach ein großes Grundinteresse daran, welche Spieler krücken nach, welche Spieler bringen welches Potenzial mit, sich die Jungs anzugucken. Man darf jetzt aber nicht glauben, dass dort jetzt irgendwem der rote Teppich ausgerollt wird und jeder darf da jetzt in der zweiten Liga spielen, sondern im Endeffekt geht es nach Leistung. Mhm. Also Thomas ist einfach, hat den Vorteil, er hat keine Vorbehalte gegenüber Alter. Und das reicht schon aus, dass du die Chance hast. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir alle, die hier ausgebildet werden, dann oben reinschmeißen wie wild, weil wir uns daran erfreuen, dass unsere eigenen Spieler spielen, sondern das geht im Endeffekt nach Leistung. Und der große Vorteil ist einfach, dass er sich dafür interessiert. Er interessiert sich dafür, wer bringt was mit, wer entwickelt sich vor allem auch mal über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Ist regelmäßig letztes Jahr bei Nachwuchsspielen gewesen und guckt sich auch, fährt halt auch nach Chemnitz, um sich die U21 in Chemnitz anzugucken.
Ist Magdeburg, ist Ost-Konkurrent, aber ist vielleicht trotzdem in der Beziehung so ein kleines Vorbild, weil sie es mit ihrer U21, mit ihrer in Anführungszeichen zweiten Mannschaft geschafft haben, relativ fix in die Regionalliga zu kommen?
Ja, was den Weg angeht, der Magdeburger U23? Ja, schon. Das schon. Den Übertrag zur Profimannschaft hin will ich jetzt mal, ja, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht genau weiß, wie viele Jungs da wirklich dann oben auch ankommen, weil das ist das Entscheidende, ne? Also an dieser Mannschaft. Der Erfolg der Mannschaft ist natürlich jetzt wichtig, um sie in eine gewisse Spielebene zu bringen, um Wettkampfniveau herzustellen. Aber entscheidend ist, wie viele Jungs oben ankommen.
Und der Erfolg der Mannschaft ist das Stichwort. Du hast es schon mehrfach anklingen lassen, Auftakt. War beim VfL Pirna-Kopitz. Das ist eine Mannschaft, die in der letzten Saison den Klassenerhalt in der Sachsenliga ziemlich knapp nur geschafft hat. Dynamo U21 ist eine neue Mannschaft, die in der Vorbereitung mitunter auch Oberligisten geschlagen hat. Endstand 1:1. Ist das so ein bisschen das, was du versuchst, uns auch jetzt gerade schon in den letzten Minuten immer wieder zu verdeutlichen, dass Männerfußball wichtig ist für die jungen Spieler, aber Männerfußball eben auch ein paar Eigenheiten mitbringt, die man als Nachwuchsspieler erst kennenlernen muss und sei es halt in der Sachsenliga.
Das war gestern das Muster an all dem, was wir seit einem halben Jahr erzählen. Das hat alles mitgebracht. Also das war Wahnsinn. Von einer Mannschaft, die es, und Pirna hat es wirklich ordentlich gemacht für ihre Mittel, das sehr gut gemacht, haben auch fair gespielt, hart, aber fair. Genau das, wo wir die Jungs drauf eingestellt haben. Mit Entscheidungen, rote Karte hier, mit einem frühen Gegentor aus einem Konter, nach einem Schuss aus 40 Metern gegen die Latte und dann liegst du auf einmal 1-0 hinten. Spielst 90 Minuten gegen eine geordnete doppelte Viererkette, die sehr tief verteidigt und alles rausklärt. Du hast keine Möglichkeit irgendwie auf Gegenpressing, sondern der Ball ist immer erstmal weg. Sondern du musst immer wieder gegen den geordneten Gegner spielen, der tief verteidigt. Zuschauer, also es waren zwischen 1000 und 1500 Zuschauer gestern da. Das war wirklich eine coole Atmosphäre, mit der Situation umzugehen. Und da haben wir gesehen, dass wir in einigen Bereichen da Probleme hatten. Und das kannst du vorher erzählen und erzählen. Du musst es erleben.
Und ich glaube, das war für die Jungs gestern ein Erlebnis. Ob es jetzt positiv war, das müssen sie mal für sich selber beurteilen. Aber was, wo sie viele, viele Dinge rausnehmen können.
Lernprozess wird ganz, ganz wichtig sein. Und das, was da gestern in Pirna passiert ist, wird euch ja die ganze Saison speziell auch auswärts begleiten, weil ihr werdet die Mannschaft sein, auf die alle schauen. Mensch, jetzt kommt Dynamo Dresden.
Egal ob 21, 23 oder zweite Mannschaft, ne, steht das immer Dynamo Dresden richtig drauf. Ne?
Genau das ist es. Und da war es ja gestern noch das Schöne, dass es ja Dynamo-Land war und eine sehr friedliche und freundliche Atmosphäre war. Das wird uns auch nochmal anders entgegenkommen.
Davon kannst du ausgehen. Also wenn die Schwarz-Gelben da aufschlagen, da wird es schon gut zur Sache gehen. Und wie gesagt, ist eine in Anführungszeichen gute Schule für die Jungs, glaube ich.
Also wie eben schon angesprochen, es gab so viele Situationen, wo man heute könnte wahrscheinlich eine Stunde Analyse machen. Viel wichtiger ist einfach, dass sie sich selber reflektieren über das Spiel gestern. Was hat es mitgebracht? Was habe ich für eine Erwartung gehabt? Was ist passiert? Und wie gehe ich jetzt damit um?
Und ist es deshalb auch wichtig, dass ihr sagt, okay, wir haben nicht nur Junge in unserer U21 dabei, sondern ein, zwei Erfahrene, an denen sich vielleicht auch die jungen Spieler orientieren können?
Auf jeden Fall, weil du siehst, dass sie da schon einen Schritt weiter sind. Ne? Weil es nicht immer nur die reinen fußballerischen Fähigkeiten sind, sondern auch die mentalen. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit den Zweikämpfen um, die dort geführt werden? Wie gehe ich damit um, dass das Spiel auf einmal von einem Nachwuchsfußball, der sehr ausbildungsorientiert ist, hin zu einem reinen Ergebnissport geht? Ein Gegner, der von der ersten Minute an darauf auf ein Ergebnis geht und damit das Spiel sich auch verändert.
Was ist der Vorteil, den die jungen Spieler mitbringen? Ist es die wirklich höhere, individuelle, bessere Ausbildung?
Ja, es sind verschiedene Sachen. Natürlich technische Qualitäten, Tempo, natürlich auch die Fußballfitness. Also wir trainieren halt im Umfang von 4 bis 6 Mal Großteil der Spieler, sodass du dort natürlich eine Überlegenheit hast. Also viele fußballerische Komponenten schon. Was es weniger ist, natürlich eine gewisse Körperlichkeit. Die ist weniger vorhanden und diese Erfahrung mit diesen Situationen umzugehen.
Saisonziel, ganz klar.
Ja, das Saisonziel ist aufzusteigen, weil wir ja auch einen gewissen Aufwand betreiben als Verein, als Mannschaft und wir glauben, dass eine höhere Liga nochmal ein besseres Wettbewerbsniveau bringt. Mhm. Jetzt heißt es aber erstmal, bevor wir die ganze Zeit über Aufstieg reden, diesen Wettbewerb, wie er ist, anzunehmen.
Weil du den Aufwand gerade schon beschrieben hast, Verein hat es ja dann auch nochmal kommuniziert, 50% wird über Sponsoren gedeckelt, dieses Aufwandes. Also da habt ihr auch Sponsoren gewonnen, die gesagt haben, speziell für dieses Projekt, klingt immer so blöd, aber für die zweite Mannschaft sind wir da.
Das war ein super Prozess. Also, ne, wir haben da jetzt seit 2,5 Jahren das Ganze angestoßen, vor einem Jahr das Ganze auf Sponsoren zugegangen. Und wenn ich so ein kleines Zwischenfazit ziehen darf, bin ich da sehr, sehr froh, dass so viele Sponsoren da richtig Bock drauf hatten, die gesagt haben, hey, genau dafür würde ich es gerne machen, dafür würde ich eine Sichtbarkeit haben, um das Ganze auch langlebig zu unterstützen. Weil das wird entscheidend sein, dass diese Mannschaft sich finanziell auch nicht selber trägt, aber der finanzielle Aufwand sich in einem gewissen Rahmen hält. Und dafür brauchen wir unsere Unterstützer. Weil eine U21 wird sich finanziell erst rentieren nach 5, 6, 7 Jahren, wenn wir es weiterhin gut machen.
Das hast du mir ja auch gesagt, Tino, bei euren Klickzahlen, das Thema U21 interessiert durchaus, ne? Also was diese neue Mannschaft da treibt.
Ja, absolut. Und dieser erste Spieltag bestätigt das total. Gerade hier im Dynamo-Land ist Dynamo U21 ein großes Thema, weil eben auch gerade am Anfang noch viel Unwissenheit dabei ist. Ne? Wie sind die Regularien? Wer darf da mitspielen? Kommen da jetzt immer 3, 4 Profis, die es nicht in den Spieltagskader schaffen? Was ist das Ziel und wo liegen eigentlich die Unterschiede? Wie kann Dynamo Favorit sein? Sind die wirklich Favorit? Ist so ein 19-Jähriger, der bei Dynamo ausgebildet ist, besser als der Sachsenliga-Torjäger 32 und vielleicht ein routinierter Tscheche? Und also das bringt schon ganz schön viel Fragen mit sich, die jetzt am Anfang irgendwie die Leute beantwortet haben wollen. Und ich finde auch, das erste Spiel hat da ganz viel widergespiegelt.
Ja, also ehrlich gesagt Fragen, die wir uns ja auch erstmal beantworten lassen wollen über die Saison. Ne? Also Vermutungen, die wir haben, Gefühl für Fußball. Aber wie gesagt, da guckt man sich gestern so ein Spiel an und sieht, wie beeinflussbar das Ganze ist.
Wie viel bringt Thomas Stamm in dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, Projekt U21 mit rein aus seinem Wissen als jahrelanger Nachwuchstrainer und auch Trainer in einer Ausbildungsmannschaft? Hat er ja ganz viel Erfahrung auch gesammelt, was vielleicht gut läuft, was Fehler, die man auf keinen Fall machen sollte, obwohl sie vielleicht nahe liegen.
Ja, insbesondere den Austausch, welche Jungs schieben wir wann zum Profis hoch, wann runter, wie sprechen wir ab, wann wer wie wo dabei ist. Da haben wir gewisse Rahmenbedingungen uns gesetzt, ne? Weil angenommen, jetzt die Profis wollen jemanden runterschicken am Wochenende, umso früher wir Bescheid wissen, umso besser ist es, weil wir in der Woche auch mit unseren Spielern sprechen können, planen können, dass man sich abstimmt, wer kommt runter, wann kommen sie runter, wie viele kommen runter, wann trainieren die Jungs aus der U21 beim Profis mit, Wann macht es vielleicht da keinen Sinn, dabei zu sein, weil das Training in der U21 besser ist? Und da hat er viele, viele Erfahrungen geteilt aus der Sicht des Trainers der U23 in Freiburg.
Jetzt testet ihr am Pokalwochenende nochmal gegen den VfB Empor Klauchau, Aufsteiger in die Oberliga, also auch nochmal eine Liga höher. Und dann erstes Heimspiel. Wo gibt es die Heimspiele? Wo kann man sich die anschauen?
Am 23. spielen wir gegen Fortuna Chemnitz hier auf Platz 15 im Ostra-Gehege. Also wir werden unsere Heimspiele auf den Nachwuchsplätzen großteils durchführen. Bei so ein, zwei Sonderspielen DSC, Riesa sind wir in Gesprächen, wo das vielleicht auch woanders stattfinden kann. Einfach weil wir dort auch ein höheres Zuschaueraufkommen erwarten, was wir hier nicht abbilden können. Aber ansonsten wird es auf Platz 15 sein im Ostra-Gehege.
Und die kann man sich wunderbar dann auch anschauen.
Genau, es wird eine Tageskasse geben, 5 Euro Eintritt plus ein paar Ermäßigungen für Kinder unter 14 sind frei. Also wir wollen einfach, dass viele Leute kommen, dass sie Bock haben darauf. Und ja, würden uns einfach freuen über jeden Dynamo-Fan, der erstmal Interesse an der ganzen Sache hat. Und wenn nicht gerade die Profis spielen, sind immer herzlich eingeladen.
Wie ist das mit den Zuschauern? Du hast gestern gesagt, in Pirna waren es schon mehr als 1000. Wie ist das für so junge Spieler? Das ist ja nochmal auch ein Riesenstep, oder? In diesen Nachwuchsspielen, korrigier mich, A-Jugend, wie viel kommen da? 50, 150?
Ja.
Und das sind das dann ja aber vorrangig Eltern. Also Leute, die mir auch wirklich positiv gesinnt sind. Und jetzt treffe ich auf einen Gegner, wo im Zweifel halt auch Fans sind, die alles wollen, nur dass ich heute nicht gewinne.
Genau. Das ist ein großer Unterschied, was wir den Jungs auch mitgegeben haben. Ne? Weil Sachsenliga war jetzt nicht für alle sofort dieses Überzeugungsmerkmal zu sagen, da gehe ich mit. Aber du musst jetzt lernen mit einer Drucksituation. Und gestern waren es zum einen die große Anzahl an Zuschauern, zum anderen halt aber auch die Situation, okay, wir spielen gegen eine Mannschaft, die letztes Jahr gegen Abstieg gespielt hat. Wir haben das erste Spiel, wir sind Favorit, wir wollen, müssen gewinnen. Und dieser Misch aus allem, wie gehe ich damit um? Aber im Endeffekt sind das Jungs, die mal irgendwo vor 30.000 spielen wollen. Und die Situation im Stadion, die kennen wir alle ganz gut, wie die sein können. Da muss ich dann auch mit umgehen können.
Das ist ja dann schon mal ein erster Step, wenn der vor 1000, 1500 gespielt hat. Nun gibt es ja um diese U21 auch so eine deutschlandweite Diskussion, hast du sicherlich mitbekommen. Jürgen Klopp ist überzeugt, hat das auch nachdrücklich nochmal gesagt, dass Deutschland eine eigene U21-Liga braucht. Also ähnlich wie U17, U19 sagt er, wir brauchen das genauso wie in England, eine eigene Ausbildungsliga quasi, um die Ausbildungszeit der Profis zu verlängern. Bayern und Schalke, nennen sie jetzt mal exemplarisch, sehen das ein bisschen anders, sagen, das, was du jetzt gerade schon gesagt hast, der fehlende Wettkampfcharakter, kein Auf- und Abstieg und ohne echten Druck zu agieren und noch nicht zu spüren, was ist Männerfußball. Also wenn ich dich so jetzt in den letzten Minuten gehört habe, bist du eher nicht auf der Seite von Jürgen Klopp, sondern eher auf der Seite, lass die Mannschaften ruhig auch in der Regionalliga, gegebenenfalls in der Oberliga spielen.
Also prinzipiell wäre es natürlich gut, wenn jeder Verein in Deutschland erste, zweite Liga eine zweite Mannschaft hat, in der Nachwuchstalente oder gerade jedes NLZ irgendwo die Möglichkeit schafft, Nachwuchstalenten nach der U19 Spielpraxis zu verschaffen. Mhm. Ansonsten verschenken wir viel von dem, was wir ausbilden in den Jahren davor. Mhm. Wie das jetzt stattfinden kann, ich habe ja auch mal beim HFC gespielt und dort gegen viele zweite Mannschaften oder selbst bei Dynamo in der dritten Liga. Das sind jetzt nicht die Spiele, auf die du dich das ganze Jahr freust, gegen Stuttgart 2 oder keine Ahnung. Deswegen kenne ich auch diesen Blickwinkel. Aus dem reinen Ausbildungsblickwinkel, glaube ich, so wie Magdeburg jetzt die U23 in der Regionalliga hat, ich glaube, was Besseres gibt es nicht. Weil die spielen vor bis zu 10.000 Zuschauern dort in irgendwelchen Stadien gegen Chemnitz, Halle, Jena, Chemie Leipzig auf einem ambitionierten leistungssportlichen Niveau gegen Männerfußballer, die vielleicht auch schon mal zweite oder dritte Liga gespielt haben und lernen oder müssen lernen, sich dort durchzusetzen. Ich glaube, das ist der Best Case, um deutschlandweit ein einheitliches Ausbildungskonzept zu haben, ist diese gemeinsame Liga vielleicht doch eine Option.
Wollen wir mal noch über die U19 und über die U17 reden? Mit welchen Erwartungen, mit welchen Zielstellungen geht ihr da in die nächste Spielzeit?
Wir haben ja jetzt ein Jahr diese DFB-Nachwuchsliga hinter uns. Also wir können nicht mehr absteigen. NLZ-Vereine sind immer in der höchsten Liga. Wir spielen in der Hinrunde eine Liga mit 8 Mannschaften, wovon sich die ersten 2 oder 3, das hat sich dieses Jahr ein bisschen aufgeweicht, letztes Jahr waren es auf jeden Fall 3, qualifizieren für eine A-Liga. Letztes Jahr beispielsweise in der U19 der Chemnitzer FC sich qualifiziert, die dann in der Rückrunde gegen Bayern München, Schalke 04, Werder Bremen, Heidenheim in der Liga gespielt haben. Das ist natürlich mal was Besonderes und auch ein Ziel, was wir als Nachwuchsleistungszentrum haben. Jetzt ist mal die Frage, wie realistisch ist das? Ne? Also jetzt gehen wir mal die U19 an. Wir haben jetzt in der Vorbereitung 8 Spieler gehabt, die in der U21 dabei waren, die noch U19 spielen könnten. Die jetzt auch im ersten Spiel gegen Hertha hat einer von den 8 gespielt, die anderen 7 nicht.
Wie realistisch ist das jetzt mit als Dynamo Dresden dort in dieser ersten Hinrunde wirklich unter die ersten zwei oder drei zu kommen? Möglich ist es, weil wir haben einen guten Talentepool, wir haben gute Jungs. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das als klares Ziel ausgegeben haben. Was die Jungs sich unten ausmachen, gerne, bin ich voll dabei. Aber da müssen wir schon auch ein bisschen realistisch sein. Für die U17, dort spielen wir mit dem vollen Kader. Und da sage ich, muss es immer unser Anspruch sein als Dynamo Dresden, dass wir um diesen ersten drei Plätze mitspielen. Und es wäre cool, das mal zu erreichen. Ist aber nicht das Wichtigste.
Und sag uns, aus Journalisten oder auch aus Fanblickwinkel ist ja immer die Frage, gibt es dort in der U17, in der U19 einen neuen Niklas Hauptmann oder Marvin Stefaniak oder irgendwie so ein super Talent?
Julius Ömichen gibt es.
Ja, richtig, der soll ja auch einiges drauf haben. Ne?
Also wir haben viele, viele talentierte Jungs in den Altersbereichen unterwegs. Das war natürlich für mich am Anfang sehr, sehr interessant zu gucken über die Jahrgänge hinweg, wie sind wir aufgestellt, wo gibt es einzelne Spieler. Und da kann ich einfach nur sagen, über alle Jahrgänge jetzt bis zur U12 runter, die ich sehe, ist grundsätzlich so, dass wir einen sehr guten Talentepool haben, dass wir hier auch eine gute Zusammenarbeit mit den ganzen Partnervereinen in der Region haben, die uns auch sehr wohlgesonnen sind. Das heißt, wir kriegen im Dynamo-Land schon die besten Spieler, die hier sind, und bilden sie aus. Dann geht es im nächsten Schritt darum, diese Jungs hier zu halten. Das wird nicht immer möglich sein. Wir hatten ja im Sommer auch einen Abgang zu Bayern München. Aber sie grundsätzlich hier zu halten und ihnen zu zeigen, guck mal, wir haben einen klaren Weg in den Profifußball hinein und wir haben Top-Bedingungen, gerade wenn man das Trainingszentrum jetzt hier sieht. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg so weitergehen, dass wir in 5, 6, 7 Jahren regelmäßig Spieler von der Qualität bei den Profis angeboten bekommen.
Wie ist dieser deutschlandweite Wettbewerb um, sage ich mal, auch deutsche Nachwuchstalente? Wo rangiert sich Dynamo da ein? Du hast die Bundesligisten angesprochen. Oder gucken die in Zweifel schon auch international? Bayern München, Dortmund, RB Leipzig. Man hört ja da auch immer wieder Zugänge aus anderen Kontinenten. Ordne mal Dynamo ein in diesem Buhlen um Talente.
Ich glaube, der deutsche Fußball macht gerade da eine ganz gute Entwicklung. Das bin ich ja jetzt nicht 20 Jahre in dem Geschäft drin, sondern bekomme das jetzt so seit einem Jahr und dann aber auch so ein bisschen einen Rückblick mit. Wir haben immer noch das Problem, dass wir ein reines Scouting-Land sind. Das heißt, wir scouten uns von jedem Verein irgendwo die Besten zusammen und tauschen die dann nach 2 Jahren wieder aus. Und jetzt gab es aber halt diese internationalen Studien, die halt auch klar nachweisen, umso länger ein Spieler an einem Ort ausgebildet wird, umso höher ist die Qualität am Ende. Es gab ein paar Veränderungen, die DFL vorgegeben hat, wie diese Wechsel zwischen NLZs stattfinden, sodass es auch ein bisschen mehr wehtut, hier jeden Spieler irgendwo rauszuziehen. Und jetzt merkt man gerade schon, dass das Thema so ein bisschen abflacht. Und das wäre wichtig, diese Entwicklung weiterzugehen. Natürlich kann es und wird es immer so sein, dass der Beste aus irgendeinem kleineren NLZ von einem größeren geholt wird. Das wird schon so sein. Aber dass wir viel mehr Beständigkeit da reinkriegen, dass wir viel mehr Fokus darauf legen, Spieler auszubilden und die Qualität in die Ausbildung und das Geld in die Ausbildung investieren und nicht die ganze Zeit in der U14 oder U15 irgendwelche Spielertransfers, die dann 3 Jahre später wieder aussortiert werden, weil ich dann meinen Kosmos erweitere und raus aus einer Regionalität irgendwohin international werde und der Junge dann für den Moment gebrochen ist und vorbei ist. Und wir persönlich, das ist so ein bisschen der Rahmen, den wir schon jahrelang haben, aber den wir noch schärfer ziehen wollen. Wir wollen das Dynamo-Land ausbilden. Wir wollen hier der Magnet sein. Wir wollen diese Talente ausbilden. Und deswegen sind so Scouting-Maßnahmen deutschlandweit bei uns gar nicht mehr. Natürlich schauen wir hier und da auch mal überregional, was so diesen Ostraum angeht, Richtung Berlin hoch oder auch mal Richtung Thüringen rüber. Das ist aber sehr, sehr punktuell und nur, wenn wirklich Bedarf ist in Mannschaften.
Nachbarland auch oder Nachbarland nicht mehr?
Wir haben eine Kooperation mit Tschechien, aber mit Usti, nicht mit Tschechien, sondern mit Usti. Die Kooperation besteht und wir haben jetzt ab der U16 in jeder Mannschaft einen Spieler, der von Usti bei uns dabei ist. Und da freuen wir uns natürlich drüber und das werden wir auch aufrechterhalten. Begrenzt sich aber auf wirklich eine grenznahe Region. Also wir Tschechen scouten jetzt nicht in Osttschechien oder so.
Du wirst ja denken, warum ich es erwähnen will, weil der Name in den letzten Wochen immer wieder aufgeploppt ist. Und an ihm sieht man, glaube ich, so richtig, so eine Entwicklung bei einem Nachwuchsspieler, die läuft halt nicht immer linear. Da gibt es halt auch mal Zacken, da gibt es mal Kanten. Und manch ein Nachwuchsspieler, die Menschen draußen denken ja immer, der muss sofort zünden, der muss dann in der ersten Mannschaft spielen. Und manchmal muss man halt nochmal einen Umweg gehen. Und bei Vasil war es halt so, der spielt jetzt tschechische Nationalmannschaft, der spielt in der Champions League. Das ist ein richtig guter, geiler Zocker geworden bei Slavia Prag. Du hast ja selbst mit ihm noch trainiert. Der hat endlich nach ein paar Umwegen aus seinem Talent was gemacht und man wünscht es ihm und gönnt ihm das auch einfach, oder?
Ja, sehr, weil er immer als Mensch habe ich ihn sehr angenehm wahrgenommen, war ein cooler Typ. der extrem viel Talent hatte. Also ich habe mir damals auch Nachwuchsspiele angeguckt, die er gemacht hatte, U17, U19, wo er ja, der absolute Unterschiedsspieler war auf dem Platz. War dann sehr früh bei uns oben dabei, im Wintertrainingslager, glaube ich, das erste Mal mit 16 bei Uwe Neuhaus, wo man schon die Anlagen gesehen hat. Als dann der Schritt kam, wirklich jetzt geht's hoch zum Profis, waren die Erwartungen sehr groß, auch seine persönlichen und die vom Umfeld. Und denen konnte er ehrlich gesagt im Profi-Setting so nicht nachkommen, muss man so ehrlich sagen. Also ich habe damals mit Vasil, wir haben eine Reha mal wieder zusammen gemacht. Und er hat mir so ein bisschen teilhaben lassen an dem, welche Erwartungen er hat, wieso er spielen müsste und wieso nicht. Und da hat man gemerkt, dass er noch ganz viel lernen muss. So, und das Profitraining war wirklich so, das, was ich vorhin über Friedi Müller beschrieben habe. Bei Vasil war es zu dem Zeitpunkt manchmal so, dass man das Gefühl hatte, boah, nee, brauche ich jetzt nicht in meiner 4-gegen-4-Mannschaft, weil dann kriege ich gleich 6 Dinger hinten rein. Und das musste er über einen sehr steinigen, harten Weg, ich glaube in Innsbruck war er dann, tschechische zweite Liga, Usti und so weiter, musste er lernen. Aber das, was er rein fußballerisch drauf hatte, war schon außergewöhnlich gut. Und ich finde es umso beeindruckender. Jetzt können wir drüber philosophieren mit einer U21. Wären wir da hingekommen, wären wir da nicht hingekommen. Bei einigen Spielern wird es reichen dann über den Weg. Es wird aber nicht immer bei allen reichen. Und ich finde es total beeindruckend, dass er das jetzt noch geschafft hat. Weil viele kippen dann auch irgendwann ab.
Das ist es.
Ist dann mit 23 irgendwann vorbei, wenn du das ewige Talent bist.
Genau. Dann bist du das ewige Talent verschrien und dann erinnern sich alle, Mensch, der hat nie ein Profispiel bei uns gemacht. Aber er hat es ja jetzt über einen anderen Weg. Ist schade für Dynamo. Aber er hat eben gezeigt, dass er nicht nur ein Talent ist, sondern dass er wirklich ein guter Zocker ist. Also Hut ab.
Marco, wie fällt deine Bilanz aus? Hättest du dir träumen lassen, wo wir gerade jetzt mal über Karrierewege reden, vor 10 Jahren, dass du dann mal Nachwuchsleiter bei Dynamo Dresden bist?
Ich habe, glaube ich, jetzt diese Stelle angetreten, auch schon mal irgendwo gesagt, es gab nicht viele Positionen, die ich mir im Fußball ehrlich gesagt vorstellen konnte. Gerade dieses Wochenendgeschäft und dieses abhängig von Niederlage oder Gewinnen.
Jetzt die ganze Woche, hast du ja nie einen Hehl
gemacht, ganze Woche Scheiße, weil du gegen Magdeburg verloren hast und dich alle fragen, ob wir jetzt noch Neuzugänge brauchen. Das brauchte ich nicht und wollte ich auch nicht.
Musst aber heute hin mal wenigstens bei uns
ja,
machen.
Deswegen haben wir es jetzt auch gleich weg für diese Saison.
Das kriegen wir das eine Mal im Jahr hin. Genau, und dann war das eine Stelle, wo ich dachte, okay, die ist halt auch mit meinem privaten Familienleben vereinbar. Eine sehr reizvolle Stelle, weil gefühlt im Nachwuchsfußball, umso kleiner wir werden, umso weiter wir runtergehen, geht es halt nur noch um Fußball. Es geht nur um das Spiel, um den Spaß am Spiel, um das Gewinnen wollen. Es geht um nichts anderes, es geht um keine Berater, es geht um keine Verträge. Und das macht halt richtig Spaß.
Also Bilanz durchweg positiv. Vermisst du manchmal noch das Lehrer-Dasein oder sagst du, nö, jetzt Montag 7.30 Uhr in der ersten Stunde zu stellen, fehlt mir nicht.
Nee, es ist, naja, so traurig wie es ist maximal die Sommerferien.
Ja, da in 5-6 Wochen Sommerferien kann man reisetechnisch einiges anstellen, oder? Ja,
da hätte man Nordspanien auf jeden Fall durchgehabt.
Wie sieht dein Tagesablauf jetzt aus?
Also heute zum Beispiel, weil der ist jeden Tag anders. Ne? Okay. Wirklich, heute habe ich den Podcast jetzt mit euch, dann habe ich 10 Uhr Auswertungsgespräch U21 gestern in Pirna mit dem Trainer eine Stunde. Danach habe ich irgendwie Budgetierung mit meinem Kollegen, wo wir mal gucken, ob wir unsere Kohle so einhalten, beziehungsweise ob wir noch was einsparen können. Das ist ja auch mal ein kleines Thema hier. Dann kommt 13 Uhr die Kollegen von der Sportschule rüber, die uns eine Einweisung geben in dieses Vormittagstraining, was wir machen, weil das ja schulgeführt ist. Welche Regularien gibt es dazu, wo wir den Trainern dann mitgeben, wie wir dort inhaltlich arbeiten wollen. Das haben wir alles schon vorbereitet. Das geht so 1,5-2 Stunden. Dann habe ich 15 Uhr nochmal ein Bewerbungsgespräch für eine Stelle, die wir hier ausgeschrieben haben im Nachwuchs. Und ja, also geht in alle Bereiche rein, heute ein bisschen wenig am Platz.
Ich wollte gerade sagen, findet auch was am Platz statt, ja.
Heute nicht, aber die Woche auf jeden Fall versuche ich schon vormittags immer mal ein oder zwei Einheiten mit draußen zu sein. Entweder sogar aktiv, letztes Jahr war ich auch dienstags immer früh aktiv bei der U19 im Training. Guck mal, wo ich das dieses Jahr mache. Und nachmittags so in der Woche zwei Einheiten, die ich mir anschaue, plus dann am Wochenende die Spiele.
Es ist aber, Tino, das Best-Case-Szenario, oder? Der Mann ist Pädagoge, noch Ex-Fußballer und wenn du den dann noch als Trainer hast und auch mal jemanden hast, mit dem du reden kannst, der alle Facetten kennt,
na schön, das
kannst du doch alles mit einbringen in die Gespräche, gerade auch mit den Fußballern.
Ich fand das Beispiel Vasil Kusej jetzt gerade sehr eindrucksvoll, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Ungeduld bei jungen Spielern ja auch recht groß ist, die Erwartungshaltung groß ist. Man hört von Supertalenten, im Nachwuchs schießt du alles im Grund und Boden und alle erwarten und du als Erster von dir und deine Eltern und der Onkel und so weiter.
Und der Berater.
Wenn es den gibt, ja dann ja wahrscheinlich auch schon. Ne? Und dann siehst du die Karriere Kusej und eigentlich war sie vorbei und jetzt startet sie doch durch.
Ja, das ist ein großer Punkt, diese Ungeduld oder dieses, deswegen ist die U21 halt auch der Name, so ein bisschen der Grund, diese klare Erwartungshaltung. Jeder Nachwuchsspieler, der hier ist, durchläuft diese U21. Diese Erwartung, die bisher war, ich muss mit 18 oder 19 einen Profivertrag unterschreiben, so ein bisschen weg davon zu kommen, weil sie sind meist nicht so weit. Es ist ein Pokern darauf, ob das mit 18 wirklich dann im Endeffekt dafür reicht. Und da hoffe ich, dass ich den Jungs was mitgeben kann. Das Gefühl habe ich auch, dass zumindest sie gut zuhören, aber man darf natürlich jetzt auch nicht dahin kommen und allen die Weisheit ja quasi vorgeben, wie alles ist, sondern immer mal begleitend in Situationen reingeben, Erfahrungen austauschen, was man selber wahrgenommen hat. Das hilft manchmal für die Jungs, ein Verständnis für ihre Situation zu entwickeln und besser damit umgehen zu können.
Wie viel Platz und Zeit nehmen Gespräche mit Beratern, wir hatten es gerade schon angesprochen, und oder auch Eltern ein?
Weil das stelle ich mir manchmal auch gar nicht so einfach vor, weil die haben natürlich den unbedingten Anspruch, mein Kind ist das Beste, mein Kind muss immer spielen, ich kann den Trainer nicht verstehen. Natürlich auch öfters, wenn mir Fußballmamas so irgendwas erzählen, dann kriegst du ja so mit, was so wabert.
Ich glaube, das ist dann nicht so weit weg wie in der Schule. Das ist dann das Gleiche. Nein, Elternarbeit gehört dazu. Im Endeffekt sind es die ihre Kinder halt schon als sie klein waren, ich sehe es ja selber, ich habe jetzt auch einen Jungen, der Fußball spielt, überall durch die ganze Welt fahren. Und man ist emotional dabei, ne? Und das merke ich auch, wenn ich so ein Spiel sehe, bin ich emotional dabei. Ich lasse mir das gar nicht anmerken, stelle mich immer 100 Meter weg, da ich ja nicht in die Versuchung komme, irgendwas zu sagen. Aber man fiebert mit, dass der Junge das gut macht. Und genauso geht es den Eltern, die ja hier am Rand stehen. So, und dann hat man immer noch eine unterschiedliche Wahrnehmung. Und das ist auch natürlich, ne? Also wenn ich mit dem Trainer heute über Pörner spreche, dann hat der vielleicht auch eine leicht andere Wahrnehmung, als ich das habe über Einzelspieler, wer es gut gemacht hat oder nicht gut gemacht hat. Und genauso ist es bei den Eltern, die natürlich noch anders befangen sind in diesem ganzen Thema. Trotzdem muss ich sagen, dass die Gespräche, die ich jetzt in dem Jahr wahrgenommen habe, angenehm waren. Auch mit der Akzeptanz der Entscheidungen, ne, des Trainers oder der Leitung. Das war ganz gut. Habe aber auch viel gelernt, also über Transparenz, wie oft muss man sein, wie frühzeitig Dinge zu kommunizieren, um Emotionen irgendwo rauszunehmen. Und dann gibt es Eltern, die brauchen ein bisschen höheren oder haben ein bisschen höheren Bedarf nach Rückmeldung. Und es gibt welche, die lassen ihre Jungs einfach so machen. Da muss man dann als Leitung auch mit umgehen.
Und der Berater?
Berater ist so, dass ich jetzt bisher erstmal grundsätzlich positive Erfahrungen jetzt in dem Jahr gemacht habe, über Austausch, Gespräche. Trotzdem ist es ein ganz zweischneidiges Schwert. Also St. Pauli beispielsweise hat im Nachwuchs komplett Berater verboten. Bis jetzt ist es ein guter Austausch über die Jungs. Wichtig ist mir da immer, dass man eine einheitliche Sprache spricht, dass die Berater sich bewusst sind, dass die Jungs von ihren Eltern Input bekommen zu ihren Spielleistungen, von den Trainer Input bekommen, vielleicht sogar noch von einem sportlichen Leiter oder Nachwuchsleiter. Und dann kommt Berater dazu. Und wenn diese irgendwo in unterschiedliche Richtungen gehen, werden die Jungs kaputt gemacht. So, dann dieses Bewusstsein zu haben. Und natürlich, wie gehe ich mit den Träumen der Jungs um? Also wie sensibel bin ich da? Weil machen wir uns nichts vor, durchschnittlich bringen wir hier ein oder zwei Spieler pro Sommer raus, die es wirklich schaffen, jetzt bei den Profis in den Kader zu kommen und noch nicht mal dort Stammspieler zu werden. Das heißt, was erzähle ich den Jungs mit 15 oder 14 Jahren, wo es hier irgendwo mal hingeht und was sie alle werden, da sachlich zu bleiben. Und bisher war das ordentlich, werde das aber genau prüfen, weil ich da als Profi ehrlich gesagt keinen guten Blick auf dieses Spektrum hatte.
Du hast das Beraterverbot in St. Pauli angesprochen. Ich habe mal in sozialen Medien einen Beitrag gesehen, da gab es ein Reinschreiverbot für Eltern. Das war am Sportplatz irgendwo so ein Schild, hier redet nur der Trainer. Das ist ja so das gängigste Klischee, was wir alle so im Kopf haben. Und du hast es gerade selber beschrieben, du musst weit weggehen, damit du dich nicht selbst noch zu was hinreißen lässt, wenn dein eigener Sohn spielt. Ist das noch so? Tatsache, ja, ne? Dass man als Eltern, du wärst ja vielleicht sogar qualifiziert und könntest eine Anweisung geben, die auch Hand und Fuß hätte, würdest vielleicht dem Trainer widersprechen, was immer doof ist, aber viele Eltern haben diesen Blick ja vielleicht nicht. Wie ist es mit dem Reinschreien?
Also bei uns gibt es klare Regeln beim NLZ, das heißt, da gibt es keine Eltern, die groß reinschreien. Und wenn jemand wirklich auf die Idee kommt, da irgendwelche Anweisungen reinzugeben, dann gehen wir mit ihm ins Gespräch. Also das gibt es hier nicht, weil genau das verwirrt ja jeden. Also das funktioniert nicht. Funktioniert aber auch sehr gut. Habe ich jetzt in dem Jahr, gab es keinen Moment, wo ich dachte, ich muss jetzt mal zu irgendwem gehen und ihm sagen, da muss man ein bisschen ruhiger fahren. Wird aber auch gute Vorarbeit geleistet, muss ich auch sagen. In Dresden spielen wir zum Beispiel seit 2019 Foligno, also viel früher als jetzt diese ganze Deutschland-Geschichte, die kommt. Und dort gibt es auch klare Regeln, was die Eltern angeht. Und
sag mal kurz, Foligno mal 4 Tore irgendwo, ne?
Genau, 3 gegen 3 auf 4 Tore. Jede Mannschaft hat 2 Minitore zu verteidigen und anzugreifen. Dadurch haben die Jungs halt viele Ballaktionen, kleines Spielfeld, sind viel in Bewegung und klar Regeln für die Eltern ringsrum. Und da gibt es Vereine oder viele Vereine im Dresdner Stadtgebiet, die da sehr, sehr hinterher sind. Und da funktioniert das auf den Plätzen, wo ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, mit meinem Großen wirklich gut. Und demzufolge wird gute Vorarbeit geleistet, dass wir das hier oben dann auch so weiter durchziehen können.
Macht sich das eigentlich, diese ersten Maßnahmen schon bemerkbar? Stichwort U19, U17, kein Abstieg. Du hast jetzt auch gerade dieses Vier-Tore-System. Das waren ja alles so Ideen, die auch teilweise kontrovers diskutiert wurden. Gibt es da schon erste Erkenntnisse, dass das gut ankommt?
Also wenn es jetzt um dieses, wenn wir bei diesem Kleinfeldspiel Funinho, wenn wir einzeln betrachten die Dinge, ist es für mich... Es geht gar nicht anders, als dass die Kinder besser werden. Also ich sehe es ein bisschen in Sachsen-Anhalt, weil da war ich ja eine Zeit lang in Halle, da habe ich noch ein paar Freunde, wo Kinder auch Fußball spielen, die sehr früh im 7 gegen 7 groß spielen. Zähl einfach, wie häufig die Kinder den Ball am Fuß haben. Wie häufig sie eine wirkliche Fußballaktion haben, also einen Zweikampf oder einen Pass spielen oder einen Dribbling haben oder einen Torschuss. Dazu gibt es natürlich Statistiken. Und wenn man daran glaubt, wenn ich viele Aktionen habe, dass ich dadurch besser werde, dann liegt es auf der Hand, dann gibt es gar keine Diskussion. Wo man natürlich drüber sprechen muss, wie ist die Umsetzung jetzt für kleinere Vereine, ne? Also wie kriege ich die ganzen Tore rein, wie organisiere ich die Festivals, wie betreue ich die ganzen Spielfelder, wenn ich nur einen Trainer habe, aber auf 6 Feldern irgendwie meine Mannschaften spielen. Mhm. Das ist ein anderes Thema und da bin ich total dabei, dass man die Vereine dann auch abholen muss und dort Ideen reinbringen, wie das umsetzbar ist. Aber rein qualitativ wird es uns das extrem helfen und ich würde behaupten, dass wir in den Jahrgängen U12, 13, 14, 15 wirklich sehr, sehr spielstarke Spieler haben, jetzt auch mal verglichen mit anderen NLZs, sag ich mal, hier so im ostdeutschen Raum, wo wir für unterwegs sind und gute Talente haben. Wäre jetzt aber ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, dass das jetzt sofort damit zusammenhängt, dass wir vielleicht schon früher in dem Bereich unterwegs waren.
Und was ist mit den deutschen Tugenden? Wenn du von den spielstarken Jungs redest, habe ich sofort wieder im Ohr, wir dürfen doch die deutschen Tugenden nicht vergessen. Kampfkraft und über Kampf ins Spiel finden.
Das ist ja auch ein großer Diskussionspunkt im Nachwuchsfußball. Wie viel Ergebnisorientierung und wie viel Ausbildung. Und das ist das, was ich meinen Trainern mitgebe. Das muss ich nicht widersprechen. Wir müssen nur hier oben im Büro, wenn ich heute Auswertungsgespräch habe zum Spiel, gut, U21 ist ergebnisorientiert, da kriegt er Feuer, aber in allen anderen Mannschaften muss man das im Büro sachlich im Sinne der Jungs und wie sie sich entwickeln besprechen. Den Spielern gegenüber aber, ich erwarte, dass die gewinnen wollen und das mit aller Macht. Ne? Also wir sind gerade dabei, auch Trainingsprinzipien zu implementieren, dass eins zum Beispiel Wettkämpfe durch Wettkämpfe. Die Jungs sollen lernen, Wettkämpfe zu führen, Wettkämpfe anzunehmen und den Willen zu entwickeln, diese zu gewinnen. Und das will ich sehen. Und das müssen die Trainer am Platz vorleben und trotzdem beispielsweise im U12-Bereich allen Kindern Spielzeit generieren. Obwohl sie wissen, dass wenn ich die drauflassen würde, würde ich vielleicht eher das Spiel gewinnen. Na, und diesen Zwiespalt müssen sie bewältigen. Und da bin ich ein totaler Verfechter davon, den Kindern den Siegeswillen mitzugeben und Spiele zu gewinnen. Und da müssen sie ein bisschen schizophren sein, die Trainer. Also, was ich den Kindern vorlebe und wie ich aber manchmal auch handle.
Das erste Gespräch kommt gleich, wenn du das gleich mal notieren möchtest. Ernstes Gespräch zwischen Nachwuchschef und U21-Trainer. Nee, Spaß, aber wir kommen auf die Zielgeraden, weil dieses Gespräch zwischen euch beiden jetzt gleich ansteht. Der Kunstrasenplatz am Stadion, neben Rudolf-Habel-Stadion, wo wir am Donnerstag dabei, der ist renoviert worden. Der zählte mit zu den ältesten, wie ich gelernt hatte, hier in Dresden. Das wurde auch mal Zeit. Der ist jetzt nicht primär für euch vom Nachwuchs und trotzdem natürlich wichtig, gerade auch fürs Frauenteam, dass die dort jetzt eine echte Bleibe haben und eine sehr, sehr gute Trainingsmöglichkeit.
Ja, super. Ich habe ja auf dem Ding früher auch noch trainiert unter Uwe Neuhaus immer. Da eigentlich nur drauf, wenn Schnee lag. Dann haben wir da mal Schneespiele drauf gemacht. Lumpi durfte da nicht drauf. Wenn der da drüber gelaufen ist, konnte aus meiner Woche nicht mehr krauchen. Deswegen hat er da mal freigekriegt. Ja, sehr, sehr wichtig. Ne? Ob es jetzt der Platz ist oder welche auch immer im Stadtgebiet anfallen. Ich glaube, da haben wir viel Bedarf. Jetzt haben wir natürlich eine gewisse finanzielle Problematik hier in der Stadt. Aber schön, dass das geklappt hat. Das ist auch super jetzt mit diesem neuen Kork. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Man darf ja nicht mal dieses Gummigranulat nehmen. Gibt es ja EU-Richtlinien.
Das hat aber nichts mit den Möwen oder mit der Möwe zu tun,
die
oder?
Die haben mich auch überrascht, was die hier auf einmal auf dem Platz gemacht haben. Das kannte ich auch nicht. Ich dachte eigentlich, dass die auch an der Küste leben. Ich weiß gar nicht, was die hier unten machen. Ich
habe von dieser Möwe bislang noch nie gehört.
Nee. So. Ja, ich kannte die aber halt eher, wenn ich im Ostseeurlaub war. Aber vielleicht hat die irgendwer mitgebracht. Die ganzen Sachsen wandern ja immer mal aus
im Sommer. Du im Camper wahrscheinlich.
Naja, jedenfalls, der Platz, der wird uns extrem weiterhelfen, gerade die Struktur für die Frauen- und Mädelsmannschaft, die wir jetzt gegründet haben, eine Heimat zu haben, die natürlich cool gelegen ist, direkt am Stadion.
wo viel Fläche ist, wo aber auch Kooperationsvereine zum Beispiel aus dem Dresdner Weg mit Borea und Soccer unterwegs sind, die ja auch gewisse Platzkapazitäten brauchen, um in der Anzahl Mannschaften und Spieler auszubilden, weil das sind zwei Vereine, die sehr, sehr viele Jugendspieler ausbilden, die im Endeffekt dann bei uns landen.
Schön. Marco, nächstes Reiseziel? Was ist so in der Planung, in der Pipeline?
Ja, da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Aber es wird spannend. Das hat Potenzial für eine eigene Folge, sage ich
dir. Das ist ein Teasing.
Ja.
Echt?
Ja, ja. Aber musst dich noch ein bisschen gedulden, sage ich dir.
Wie lange?
Ja, gib mir mal noch 1-2 Monate. Aber das Reiseziel ist nicht so weit weg.
Echt?
Also doch, das Reiseziel ist weit weg, aber die Zeit dahin ist nicht so weit.
Nee.
So schnell nicht.
Das Versprechen musst du jetzt abgeben, dass du dann aber wieder zu Gast bist. Dann
gerne, wenn du mich einlädst.
Müssen wir 10. Januar gleich jetzt im Kalender?
Naja, dann müssen wir wieder digital machen.
Jens, wenn wir noch 5 Minuten bohren, aber jetzt ist ja das Ausladungsgespräch, schade.
Gut, Marco Hartmann, danke. Danke für deine Zeit, auch zum Auswertungsgespräch und eine gute Woche.
Dankeschön, euch auch.
Das war's, unsere heutige Folge. Wir gehen ja hinein in eine lange Woche, weil bis zum nächsten Montag passiert, was Pflichtspiele betrifft, jetzt nicht so viel. Wir haben den Test am Mittwoch gegen die, da ist es glaube ich die U23, kommt gar nicht mehr mit, richtig, U21.
Ja, mit dem Wording ist es ein bisschen schwierig, ne?
Das muss ich noch lernen.
Wir könnten auch sagen, die Zweitliga-Reserve, aber auch das stimmt ja irgendwie nicht, oder?
Nee. Zweite Mannschaft wollen wir ja gar nicht sagen.
Genau.
Also von daher, ich glaube, es ist die U23 von Hertha BSC, die schon dort spielt, wo Dynamo mit der U21 irgendwann mal hin will. Die spielen in der Regionalliga.
Genau, und damit es nicht zur Verwirrung kommt, es spielen die Dynamo-Profis gegen die Hertha BSC U23 am Mittwoch.
Und dann am nächsten Montag kommen die Profis vom FSV Mainz nach Dresden zum Pokal.
Gegen die Profis von Dynamo Dresden. Mhm. Der Zweitligist fordert den Erstligisten heraus.
Und davor heißt erstmal am Freitagabend, the chase is better than the catch.
Genau, how much is the fish, ist die Frage für Freitag.
Genau.
Und Samstag, nicht vergessen, ist dann mein Motto, looking for a substitution.
Okay, genau, also mit deinem Namensvetter.
Purple Disco Machine kommt ans Elbufer.
Sehr schön, dabei viel Spaß. Tino, wir hören uns nächste Woche wieder nach dem Pokalspiel. Ich hoffe mal, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat. Oh, jetzt haben wir ja aber alle Floskeln nochmal rausgehauen.
Ich sage nichts, ich sage nur, dass
besser
wir uns...
Besser ist es.
Genau, nach dem Pokal ist vor dem nächsten Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mhm. Und dann, Jens, du hast mich heute gar nicht drauf angesprochen. Ich will es aber trotzdem platzieren, weil es ist auch Teil dieses Podcasts. Die Wade ist wieder fit.
Oh,
und darüber unterhalten wir uns dann nächste Woche.
Darüber unterhalten wir uns nächste Woche. Und du kannst dir ganz sicher sein, am Wochenende drücke ich auch dem SV Sandhausen ganz dick die Daumen.
Ich habe gehört, ich interessiere mich ja sonst nicht so für Regionalliga-Fußball, aber ich habe gehört, die wären auch nicht gut gestartet.
Wir hatten es ja vorhin erwähnt, auch 2 Niederlagen gegen Frankfurt und gegen die Stuttgarter Kickers.
Es gibt also ein sogenanntes Fasten und man kann ja verschiedene Sachen fasten. Ich faste gerade mal Prognosen und Tipps.
Und das ist auch gut so. Bis nächste Woche.
Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.